herzlich willkommen zu den Nostromo-Gesprächen. Ich bin Sebastian und heute wieder in großer Runde und ich freue mich sehr, dabei zu haben. Heute ist dabei der Fred, hallo.
Hallo, lieber Basti.
Und der Odo, hallo.
Moin, moin.
Und wir befinden uns in der nunmehr 99. Folge unseres kleinen Filmpodcasts. Mhm. Kurz vor der 100. Das wird ein großes Ding. Ihr da draußen an den Empfangsgeräten, ihr könnt euch sicherlich schon denken, was da kommen wird. Holt schon mal die Alien-Boxen vor und schaut euch den David Fincher-Film an. Aber bis dahin heißt es erstmal Folge 99. Und da haben wir einen ganz besonderen Film dabei, wie ich finde, besonderen Film, den ich auch selber ausgesucht habe. Die Zuhörerin da draußen, ihr wisst es ja schon, wir haben hier so ein neues Rotationsprinzip. Jeder darf sich sozusagen immer einen Film mitbringen und wir wechseln uns da ab. Und jetzt bin ich dran und ich habe mir ausgesucht Barton Fink von den Coen Brothers. Und das ist hier so ein, ich glaube, das erste Mal, dass wir die Coen Brothers haben, oder? Ja. Fred, wie sieht es aus?
Ja. Ja, leider schon rückwirkend, muss ich sagen, denn eigentlich standen die Coen sehr lange sehr hoch bei mir im Rennen. Und irgendwie haben wir es bisher verpasst, die schon mal anzufassen. Bei dir, Otto.
Ich freue mich da sehr drauf. Ich bin mit den Coen Brothers immer so mal per Du und mal weniger per Du. Ich habe da so ein paar Sachen, die ich überhaupt gar nicht leiden kann, was ich richtig doof finde. So ein paar, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag. Und ich bin sehr froh, Basti, dass du genau diesen hier rausgesucht hast, weil ich glaube, von allem, was ich von den Coens kenne, nee, glaube ich nicht nur, weiß ich, den mag ich am liebsten. Mit Abstand.
Oh, da frage ich gleich mal nach, wie war denn deine erste Begegnung mit Barton Fink?
Im Jahre 22 lief der hier im Filmmuseum. Die machen ja immer hier Programm, bringen alte Sachen und das in unterschiedlichen Reihen oder mal irgendwie ausgewählte große Werke der Filmgeschichte. Und die hatten den mit drin, den habe ich im Programm entdeckt und dachte, Mensch, da muss ich auf jeden Fall rein. Und so konnte ich den wirklich im schönen, ganz dunklen Saal der Blackbox auf der großen Leinwand sehen. Und war sehr begeistert. War ich auch sehr froh, weil ich glaube, das war für mich persönlich genau die richtige Umgebung, so ganz ohne Ablenkung, den genießen zu können. Und das hat mich wirklich sehr erwischt. Ich hatte Gänsehaut und war wirklich angetan. Er hat mich nachhaltig beschäftigt.
Jetzt muss ich kurz fragen, Fred, du kanntest den Film auch schon länger, oder?
Ja, ich habe den schon vor 20 Jahren circa gesehen. In dem Rahmen, wo ich angefangen habe, bewusst auch Coen-Brüder zu schauen. Also ich war vorher schon angefixt von, was man im Fernsehen so gesehen hat, Arizona Junior. Dann war ja Big Lebowski ein großes Thema in den 90ern. Und dann, ich weiß gar nicht, mit welchen Filmen die Coens direkt so in mein Gehirn kamen. Wahrscheinlich mit Fargo, dass ich dachte, ich muss mehr von denen sehen. Und dann habe ich mir auch Barton Fink angetan und fand den auch großartig und habe den damals auch mehrfach gesehen und fand ihn auf jeden Fall mit als einen der besten. Wobei von den alten Sachen, ich glaube, Miller's Crossing, der vor Barton Fink, es mir noch mehr angetan hatte.
Der stand ja bei uns auch noch mit auf der Liste, aber schlussendlich habe ich mich dann doch für diesen hier entschieden. Barton Fink selber habe ich glaube noch aus TV-Movie-Zeiten ganz lange auf dem Schirm, denn der hatte nämlich so einen blauen Stern, nämlich so einen Geheimtipp. Und ich habe den jedes Mal verpasst, weswegen ich diesen Film tatsächlich wirklich das erste Mal vor 5 Jahren oder so das erste Mal gesehen habe, in einer schönen alten, abgegriffenen, verranzten DVD, welche mir tatsächlich auch immer noch vorliegt, die alte hier von Universal, die habe ich auch gestern wieder gesehen und ich kenne den Film auch noch gar nicht so lange und ich habe gerade überlegt, welchen Film ich zuerst gesehen habe, welcher von den Coen Brothers war, aber es müsste The Big Lebowski gewesen sein, Erstausstrahlung auf der ARD im Nachtprogramm aufgenommen. Ich glaube, das muss es gewesen sein. Ja, aber ansonsten tatsächlich habe ich wahrscheinlich schon die Hälfte von den Coen Brothers gesehen, aber auch wirklich echt noch nicht alles. Also da habe ich noch ein paar Bildungslücken, also gerade Arizona Junior habe ich noch nie gesehen. Und mir fehlt, glaube ich, die letzten zwei. Also der Hail Caesar fehlt mir zum Beispiel und noch irgendeiner.
Mich haben die ein bisschen verloren so mit der Zeit. Also wie gesagt, in der Zeit, wo ich auch Barton Fink geschaut habe, habe ich das gesuchtet und fand es einfach wahnsinnig besonders und hat mich genau abgeholt, dieses Groteske und ja, die besondere Art Filme zu machen von den Coen-Brüdern und das hat sich dann irgendwie ausgelaufen. Das wurde dann immer weniger. Dann kam ja No Country for Old Men, der ja nochmal echt grandios war und True Grit und sowas, aber dann kamen ein paar dazwischen, die ja, ich weiß, habe auch den Überblick verloren. Und du, Odo?
Puh, ich habe auch ganz viele von denen noch nicht gesehen, sowas wie Miller's Crossing oder so. Aber die haben halt einen Film gemacht, wo ich erstmal richtig sauer auf die Jungs war und einfach überhaupt gar keinen Bock mehr hatte, irgendwas von denen zu sehen. Und das war Lady Killers. Lady Killers, ich liebe den alten Lady Killers, ne? Das ist so ein Film, irgendwie, den kenne ich schon ewig und ich mag ihn wahnsinnig gerne, hier mit Alec Guinness und Konsorten. Ist wirklich ein toller Film. Und dann habe ich dieses Remake gesehen und dachte nur, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Irgendwie. Also den fand ich richtig harte Grütze. Der hat mich richtig wütend gemacht. Schaffen wenig Filme, der hat es geschafft und da war ich erstmal wirklich sehr, sehr stinkig. Irgendwann habe ich ihn verziehen. Aber aber damit haben sie bei mir wirklich ganz tief in die Tonne gegriffen.
Ja, der war auch nicht so besonders. Mhm. Das stimmt.
Ja.
Ich hätte den habe ich tatsächlich auch gesehen, glaube ich, zusammen mit
Oh Brother, Where Art Thou. Achso, Oh Brother, Where Art Thou, genau. Der war auch sehr schön.
Mhm. Ja, wir haben heute ein bisschen was vor uns, ziemlich viel sogar haben wir vor uns, weswegen ich einfach mal ganz anders anfangen würde, nämlich mit der Idee zu diesem Film Barton Fink. Denn wir haben es ja schon gerade mehrfach erwähnt, den Film Miller's Crossing. Die beiden Brüder, die haben da daran gearbeitet an dem Drehbuch und die hatten sowas wie eine Schreibblockade und haben einfach mal beschlossen, die machen eine Pause. Dann sind sie auch zwischendrin einfach mal ins Kino gefahren und haben sich sowas wie Babyboom angeschaut und irgendwie in dieser Phase kamen sie auf die, wir könnten doch einfach mal in einem anderen Drehbuch schreiben. Und dabei ist dann einfach mal so Barton Fink entstanden. Und viele da draußen werden wahrscheinlich jetzt nicht DrehbuchschreiberInnen sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ihr seid, macht euch doch mal hier bemerkbar. Würde ich mich mal tatsächlich interessieren. Der Austausch mal interessieren. Aber DrehbuchschreiberInnen, das ist schon so eine Zunft für sich, weil gerade wenn man in so einem System wie Hollywood schreiben will, muss, möchte, wie auch immer, dann ist man natürlich auch einem gewissen Druck ja auch ausgesetzt. Denn so ein Film kann ja ein eigenes Werk sein. Aber man braucht ja auch Finanziers, sogenannte Produzenten, Producer. Und die möchten natürlich auch ganz gerne noch was mit vom Kuchen abhaben und ihre Ideen noch mit reinbringen. Und da können natürlich viele kreative Differenzen entstehen. Bei den Coen Brothers ist es glücklicherweise auch so, dass sie ja auch die Filme ja nicht nur schreiben, sondern auch noch inszenieren. Das ist zumindest dahingehend ja einfach. Aber so eine Schreibblockade kann da mal schnell zusammenkommen. Ganz besonders, wenn ein Film fremdfinanziert ist. Ja, und da kommt Barton Fink halt raus. Und dieser Film, der ist so ein, ich sag mal, so ein Hodgepodge aus ganz, ganz, ganz vielen, vielen Dingen, die Brüder irgendwann mal gelesen haben, aufgeschnappt haben und einfach in diesem Film vermengt haben. Wie ich das meine, mit einem Drum und Dran, das, glaube ich, können wir im weiteren Verlauf des Gesprächs einfach mal klären, was da eigentlich alles drin ist, wie das zu verstehen ist und wie es vielleicht gemeint ist oder eben halt auch nicht. Aber bis dahin kann ich schon mal sagen, dass die Hauptfigur des Barton Fink, Lose, auf Clifford Odets, das ist ein New Yorker Dramatiker, beruht. Und zwar war das so ein Dramatiker, der unter anderem auch mit Lee Strasberg und Harold Klurman und Cheryl Crawford zusammen in so einem Dramatiker-Zusammenschluss war. Und die haben halt ziemlich krasse Stageplays geschrieben und sind dann nach Hollywood rüber, weil da lockte das Geld, der Ruhm und alles, was dazugehört. Und das ist die eine Figur. Und dann gibt es noch eine andere Figur, die im Film auftaucht, nämlich unter anderem der Romanautor, und zwar W.P. Mayhew. Und der beruht auf der Figur William Faulkner. Und wenn man die Bilder von den beiden sieht, ich weiß nicht, habt ihr euch mal die Bilder von den beiden angeschaut?
Das Original meinst du? Hatte ich nicht.
Ja. Es ist verrückt, also es ist ziemlich gut gecastet. Mhm. Der Faulkner, der tauchte in dem Hollywood-Geschichtsbuch auf aus den 40ern und das haben die Coens gelesen und da geht es darum, dass der Faulkner ein Drehbuch schreiben sollte über einen Ringerfilm. Und das fanden die halt ziemlich cool und haben gesagt, hey, das ist doch unser Grundbaustein für diese Geschichte und ist dann eben halt in diesen Film auch mit reingekommen. Ja, und insgesamt kann man wirklich sagen, es wurden sehr, sehr, sehr viele literarische, religiöse und filmische Einflüsse hier in diesem Film verarbeitet. Was das alles war, das machen wir dann später. So viel erstmal zur Grundidee dieses Films. Und da würde ich sagen, lass uns doch gleich mal in die Hard Facts reingehen.
Ja.
Und zwar, Barton Fink ist eine US-amerikanische Produktion aus dem Jahr 1991. Regie führte hier Joel Cohen.
Ja.
Es wird ja immer kolportiert, es wurde oft ja gesagt, dass er die beiden Regie führt, aber meistens ist es ja eigentlich Joel Cohen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher, ob es irgendeinen Film gab, wo die beiden als Regie aufgeführt werden. Wisst ihr da mehr?
Nee. Ich weiß nur, dass es meistens ist der eine als Drehbuchautor und der andere als Regisseur in den oder oft in den Credits genannt beim Film. Passiert häufiger, glaube ich.
Genau, meistens führt Joel Cohen führt da die Regie und ja. Beide schreiben das Drehbuch und einer ist sozusagen auch mit so ein bisschen ausführender Produzent mit. Mhm. Das ist tatsächlich in dem Fall hier der Ethan Coen zusammen mit dem Graham Blaze. Ja, genau. Ausführende Produzenten sind Bent Barinholtz, Bill Durkin, Jim Peters und Ted Peters. Und die vier, die hier als ausführende Produzenten fungieren, die sind stellvertretend und zwar für die Studios Working Title Films, Circle Films und 20th Century Fox. Das heißt also, hier mussten ein paar Kräfte gebündelt werden, um diese, ich sag jetzt mal, Independent-Perle ans Licht der Welt zu bringen. Das Ganze ist geschnitten von ebenfalls Ethan und Joel Cohen unter Pseudonym. Zum ersten Mal hier im Podcast und auch zum ersten Mal bei den Coen Brothers. Und zwar der gute Barry Sonnenfeld, der konnte leider nicht wieder mit seinen beiden Buddies drehen, denn der hatte nämlich zu tun mit der Addams Family, wo er selber Regisseur war. Und deswegen ist der gute Roger Deakins eingesprungen. Und über den werden wir heute ein bisschen mehr erzählen. Und Roger Deakins hat auch seinen Best Buddy mitgebracht, nämlich den Bill O'Leary. Und der Bill O'Leary, der kümmert sich nämlich um das Licht. Und die beiden arbeiten wirklich schon seit Jahrzehnten zusammen. Und das sieht man eben halt auch. Cooles Team. Also da sprechen wir auf jeden Fall nachher definitiv noch drüber. Was wir unbedingt erwähnen sollten, ist das Production Design von Dennis Gessner. Auch da würde ich sagen, da können wir nochmal einen extra Part mit einnehmen, weil ich finde das schon ziemlich geil. Also genau. Dann haben wir den Stammcomposer dabei, das ist der Carter Burwell. Wenn man die Scores von den vorangegangenen Filmen kennt, ich weiß nicht, ob ihr euch damit so ein bisschen auseinandergesetzt habt. Also ich finde den ja ein bisschen im Vergleich zu den anderen Scores ganz schön andersartig. Also der ist nicht typisch Carter Burwell für mich, finde ich.
Ist halt auch schön reduziert, ne? Der ist ja sehr, sehr dienlich für den Film und hat sich sehr stark zurückgenommen. Das ist, glaube ich, nicht bei jeder seiner Arbeiten so.
Genau, und dann haben wir hier, sollte man noch unbedingt erwähnen, Skip Livesay, der hat den Sound gemacht. Auch da werden wir noch mal ein kleines Kapitel haben, weil der Sound spielt hier auch eine wichtige Rolle. So, ich denke, ich habe jetzt soweit vom Stab alles durch. Fred, wer hat denn da alles mitgespielt?
Wir haben in der Rolle des Barton Fink John Turturro, den man auch aus ganz vielen Coen-Filmen kennt. Da hat er bei Big Lebowski mitgespielt in dieser krassen, schönen Bowler-Rolle als, ich weiß gar nicht, wie heißt, Lila Blitz oder so, ich hab's vergessen. Miller's Crossing, der Film davor, hatte die Hauptrolle gespielt, auch war großartig in Oh Brother, Where Art Thou und verschiedene. Neuer ist jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr die Serie Severance gesehen habt, auf Apple TV Plus, die war großartig, da spielt er auch mit. Und Guillermo's Pinocchio, um jetzt mal die neuesten zu nennen. Die Liste ist natürlich noch wesentlich länger. Als zweite ganz kantige Person, die ich auch, John Goodman, den ich auch immer wieder gern sehe, als Barton Finks Zimmernachbar im Hotel, Charlie Meadows, den wir auch aus vielen Coen-Brüder-Filmen kennen, wie Oh Brother, Where Art Thou, wo er auch ähnlich diabolisch ist, oder Big Lebowski, eigentlich auch diabolisch, auf eine gewisse Weise. Und auch andere Filme, 10 Cloverfield Lane, ich weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, aber ich fand ihn ja großartig, auch diabolisch. Und in Rosen, aber ganz nett in der Serie. Soweit ich mich erinnern kann, da habe ich nicht so viel gesehen. Dann haben wir in der Rolle, wenn man den Film als Film noir sehen möchte, der Rolle der Femme Fatale, die Judy Davis als Audrey Taylor, die ich Ich kann mich nicht erinnern, dass ich da gesehen habe, aber ich habe die Filme Absolute Power von Clint Eastwood und natürlich Naked Lunch gesehen, wo sie mitgespielt hat, aber ich habe keine Bilder mehr von ihrem Kopf.
Das ist auch krass, die zwei weirdesten Filme des Jahres 1991 und sie spielt in beiden Filmen mit Naked Lunch und Barton Fink.
Das ist schon krass, scheint ein Faible zu haben. Sie ist die Sekretärin von, wie du schon vorhin gesagt hast, vom William Faulkner inspirierten W.P. Mayhew, gespielt von John Mahoney. Auch da habe ich mir jetzt keine Filme aufgeschrieben, wo er gespielt hat, das Gesicht kennt man. Dann der Page im Hotel, ganz großartig, wie immer, Steve Buscemi, den ich einfach auch immer wieder gern sehe. Chat mit Ausrufezeichen, zumindest schreibt er sich so auf die Karte. Und ja, um ein paar meiner Lieblingsfilme mit ihm aufzuzählen, sind Desperado, Fargo, Con Air und Pulp Fiction, wo er mir auch definitiv mit seiner eigentümlichen Weise Erscheinungsweise im Gedächtnis geblieben ist. Dann habe ich mir noch aufgeschrieben, als Jack Lipnick, den Produzenten, der so ein bisschen an, ich weiß gar nicht, wie der Vorname heißt, an Mayer von Metro-Goldwyn-Mayer, den angelehnt ist, den berühmten Produzenten, ist Michael Lerner. Mhm. Tony Shalhoub, den wir aus der mir jetzt vor allem aus Monk, der Serie Monk, so vor allem ins Gedächtnis geblieben ist, aber auch noch andere Sachen gemacht hat, die ich kenne, als Ben Geisler, der da auch im Filmbetrieb mit drinsteckt und mit als Sklaventreiber tätig ist in dem Film. Und wen ich auch sehr mag, ist John Polito als Lou Priest, der mir auch in Miller's Crossing hat er auch schon mitgespielt und da mochte ich den auch schon sehr. Wenn ihr noch Ergänzungen habt, wenn ich was Wichtiges vergessen habe, ein wichtiges Kommentar oder so, dann jetzt bitte. Ich wäre durch mit dem Cast.
Nö.
Genau, vielleicht noch für die Star Trek-Fans hier unter euch in einer kleinen Nebenrolle als Clapperboy, wo der sich den Kurzfilm anschaut, spielt Max Grudenschik mit. Und
den man woher kennt in Star Wars?
Aus Star Trek Deep Space Nine.
Star Trek, Entschuldigung. Ah, Deep Space Nine habe ich nie geguckt. Deswegen.
Alles klar, okay. Ich denke, das reicht erstmal soweit. Udo, wie sieht's denn aus? Kriegst du es irgendwie zusammen, um was es denn eigentlich bei Barton Fink geht?
Naja, da habe ich mir jetzt wieder Hilfe geholt. Und nachdem ich so einige Inhaltsangaben gewälzt habe, da mir keine DVD hier vorliegt, wo ich ja immer ganz gerne vorlese, müssen wir zu einem Klassiker greifen, nämlich der OFDB. Und da schrieb Moonshade, der Autor und Intellektuelle Barton Fink kommt nach Hollywood, um Drehbücher zu schreiben. Anstatt eines anspruchsvollen Filmstoffs soll er jedoch einen minderwertigen Stoff über Catchen verfassen. Ein Sujet, von dem er keine Ahnung hat. So kommt es bald zu einer Schreibblockade in seiner schrägen Unterkunft, dem Hotel Earl. Nur der joviale Charlie Meadows aus dem Zimmer nebenan versucht ihn aufzuheitern. Doch auch bei ihm ist nicht alles so, wie es scheint.
Okay, das ist sehr, sehr grob. Ist ein schöner Teaser, aber sagt jetzt nicht sehr viel über den Film, aber ich glaube, das muss es auch gar nicht.
Nein, gibt eine gute Ausgangslage, würde ich sagen. So eine gute Ausgangsposition, wo wir da stehen, wenn wir in den Film einsteigen, aber natürlich noch keinen Überblick, was dann alles im Folgenden passiert.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht. Das ist erstmal so eine Vorabfrage. Als ihr den Film ausgemacht habt, wie habt ihr euch vorgestellt, dass dieses Gespräch eigentlich heute laufen soll? Über was werden wir heute sprechen? Das ist eine ernst gemeinte Frage. Fang mal bei dir an, Udo. Was hast du gedacht, wo heute die Reise hingehen wird?
Vor allem inhaltlich über die Themen. Also ich habe mir ganz viele Themen notiert, sowas wie Paranoia, Schreibblockade, kreatives Umfeld in Hollywood, so diesen Übergang Theater zu Hollywood, ne, wie sind da die Unterschiede, so ein bisschen die Verweise auf, was für andere Werke hier auch mit verbandelt sind, solche Dinge, also wirklich, wirklich die Themen. Ich habe da noch Religion mit drin, ich habe Faschismus mit drin, all diese Sachen, die der Film aufgreift, so.
Mhm. Ja. Ziemlich ähnlich. Also dieser Film ist halt einfach ein Potpourri an Ideen und eigentlich müsste man sich für diesen Podcast da definitiv ein bisschen beschränken. Ich mag diesen Film sehr. Aber auch nachdem der Film aus ist, muss ich sagen, wusste ich nicht, wo ich den Schwerpunkt setzen soll. Einerseits haben wir natürlich diese Kunst-Selbstreferenz da drin. Und wenn ihr darüber reden wollt, können wir das gern machen. Gleichzeitig spätestens jetzt mit Babylon von Dingsdabumsda, der letztes Jahr im Kino war. Ich so, ach, schon wieder ein Film. Also damals habe ich den Film gemocht, aber jetzt ist so, ach, schon wieder ein Film, der über sich selbst, über die Hollywood-Maschinerie referenziert. Ah, das Thema muss jetzt nicht für mich sein, aber jetzt, was Udo gesagt hat, das Kreative. Ansonsten würde mich interessieren, warum finde ich diesen Film so schön? Also da ist, was mir jetzt eigentlich schon alles ausgestattet haben, angesprochen haben, das Production Design, also wie der Film einfach aussieht, wie die Leute spielen. Wie gesagt, im Grunde genommen ist es ein durcheinander gemischter Film und der von einem zum nächsten springt, aber irgendwie so doch stringent und und ich finde, dass mich zum Beispiel gestern das Satirische gar nicht so gepackt hat an dem Film, sondern einfach die Art und Weise. Also so ein bisschen das Tony Scott und Ridley Scott Prinzip, dieses wie war das? Form over Function, nee, Style over Function. Mhm. Also der
Style over Substance.
So Style over Substance. Mich catcht hier der Style und einfach, genau, die Stilmittel viel mehr als die Story an sich zum Beispiel.
Geht
das
mir
sind
auch
Sachen,
so nicht.
Die ich gern euch rausquetschen würde, mir zu sagen, was haben die da besonders gut gemacht? Das bilde ich mir nicht nur ein, dass der so gut ist.
Da hätte ich auch noch ganz dick eben Sounddesign, Kamera und Ausstattung auf meiner Liste. Das sind für mich so drei ganz wesentliche Punkte in diesem Film hier.
Genau. Und als ich gestern fertig war mit dem Film, habe ich nochmal mein Skript nochmal komplett überarbeitet. Ich hatte mir vorher schon so ein paar Punkte schon rausgesucht und danach war es dann wirklich so ein, okay, wir müssen uns hier so ein kleines bisschen eingrenzen, ansonsten würde es den Rahmen dieses Podcasts auch sprengen. Weswegen ich als eines der großen Themen im Film selber habe, ist nämlich das Thema ja Filme machen und vor allem das Schreiben als solches. Das thematisiert der Film ja eigentlich wirklich überall. Es geht ja auch um den Schriftsteller. Die tauchen in dem Film auf und es wird sehr viel referenziert, weswegen ich denke, so als erstes großes Thema können wir auch über das Schreiben reden und halt auch die Figuren und gehen dann auch über in die Charaktere. Hier habe ich mir die beiden selber ausgesucht, nämlich Charlie und Barton selber, dass wir das besprechen können. Dadurch, da werden wir auch viele andere Themen mehr streifen. Dann habe ich ein großes Kapitel, ich habe es einfach mal genannt, düsteres Gemälde, nämlich Look und Feel von dem Film und da können wir auf ganz viele von den Punkten, die ihr beide schon genannt habt, könnten wir da auch mal eingehen und vor allem vertiefen, wie die diese Welt aufgebaut haben und was dem auch vielleicht ein bisschen ansteht. Dann haben wir hier noch ein großes Kapitel zum Schluss, Musik und Sounddesign. Das finde ich ja auch sehr wichtig für den Film, dass der ja so ist, wie er eben halt auch ist. Ja, und zum Schluss in Klammern, Deutung. Dazu dann aber dann später mehr und zum Schluss natürlich das Fazit. Das ist so ein bisschen so der Fahrplan für heute. Und ich würde einfach mal anfangen mit unserem großen Punkt, nämlich in dem Film geht es ja um das Filmemachen beziehungsweise um das Filmeschreiben. Und wie ich anfangs ja schon gesagt habe, die beiden steckten in einer Schreibblockade eben halt für ihren Film Miller's Crossing und nehmen das einfach als Ausgangssituation für eben halt diesen Film. Und versuchen dann darüber so einen Schlenker zu machen Richtung Hollywood und so da ein bisschen das Hollywood-System auch gleichzeitig so ein bisschen anzugreifen. Das heißt also wahrscheinlich die eigenen Erfahrungen hier verarbeiten. Der Film, der schwankt auch so ein bisschen immer in seinem Blickwinkel. Also es gibt ja so ein bei Filmen hat man einmal so einen objektiven Blick und dann hat man so einen subjektiven Blick. Und der Film spielt zu Anfang und zu Ende spielt er sozusagen immer mit diesen zwei Perspektiven, während wir Hauptteil des Films immer in der subjektiven sind. Und das ist immer nochmal so ein Querverweis einfach darauf hin, dass die Filmmacher auch nochmal darauf hinweisen, hey, hier geht's auch um euch und hier geht's um euch als Publikum und uns als Filmemacher. Also da nochmal ein bisschen rausnehmen. Und ich glaube, das wird sehr deutlich mit der Eröffnungs Szene. Also bei meiner DVD sah das ein bisschen schwierig aus, also war schwer für mich rauszufinden, was ich da zuerst sehe, bis ich dann gesehen habe, dass es hier um so eine Seilzüge in einem Theater handelt, die runterfahren. Wir kommen auf den Drehbuchautor Barton Fink zu sehen und dann sehen wir ihn, wie er sozusagen den Text der SchauspielerInnen schon so ein bisschen mitspricht. Und wir sehen vor allen Dingen auch noch das Publikum im Hintergrund. Und da haben wir drei Ebenen mit einmal. Und da sagt der Film schon ganz genau, ich bin Meta, ich erzähle jetzt ein bisschen was über das Schreiben, Deal with If. Und ich glaube, das ist jetzt nicht so schwierig zu verstehen, aber alles, was danach kommt, ist halt sehr offen. Und ich wollte euch erstmal so fragen, habt ihr das denn tatsächlich auch so verstanden, wie es tatsächlich intendiert war von den beiden, dass es hier so ein Metafilm ist am Anfang, oder wie kam das bei euch an? Das würde mich interessieren.
Ich wusste ja, dass es darum geht, als ich den gestern geschaut habe. Und wie es vor 20 Jahren war, weiß ich nicht. Also es, als ich den ersten Mal gesehen habe. Deswegen kann ich jetzt das schlecht sagen. Also weil ich wusste es, bevor ich den Film geschaut habe, dass es dahin geht.
Ja, bei mir ist das, glaube ich, ein bisschen darin verankert, wie ich Filme gucke. Ich gucke Filme normalerweise, zumindest wenn ich darin einsteige und in so einem entspannten Modus bin, wie jetzt im Jahr 22, als ich da ins Kino gegangen bin, ne, gucke ich den Film erstmal gar nicht so sehr mit dem Kopf, sondern eigentlich mit den Sinnen. Ich gucke ja auch sehr, sehr gerne Filme, die mich einfach abholen und mitnehmen, und das jetzt nicht nur dadurch, dass ich den ganzen Film durchdenken muss, sondern die mich erstmal so in eine Stimmung reinsaugen. So. Und ich weiß noch sehr genau, dass Barton Fink genau das bei mir geschafft hat. Er hat so eine Angel ausgelegt, eine stilistische Angel, auch durch diese ganz wunderschönen Kamerafahrten am Anfang, und John Turturro, wenn ich den sehe, bin ich schon direkt drin. Ne? Also gerade hier mit dieser Frisur, mit dieser Brille, mit dieser Theaterkulisse. Ich liebe ja das Theater, ich bin großer Freund, ich habe lange im Theater gearbeitet, und das bringt mich gleich in so eine Stimmung rein, mit der verbinde ich auch was sehr Persönliches, sodass ich in diesem Film erstmal gar nicht so sehr meinen Kopf angeworfen habe, sondern eigentlich erstmal alle meine Gefühle angesprungen sind. Ich wurde richtig reingezogen in den Film und habe erstmal einfach die ganzen optischen Reize verarbeitet, habe auch diese ganzen Klänge erstmal verarbeitet und diese Bühne, diesen brandenden Applaus, danach diese Ego-Perspektive von der Kamera und sowas. Das hat bei mir erstmal überhaupt nicht gemacht, dass ich mir Gedanken gemacht habe, so, warum ist das jetzt, wer ist das jetzt, worum geht's jetzt hier? Ich wusste halt gar nichts. Ich wusste einfach gar nichts, was da kommen mag. Und das war für mich einfach okay. So, der Kopf, der sprang an einem späteren Punkt an. Weshalb ich sagen muss, nee, an diesem Anfang konnte ich das nicht greifen, aber ich habe es auch gar nicht erst versucht. Das kam wirklich einen Ticken später. So, und da wird man ja auch sehr schnell damit reingenommen in ein bisschen Backstory und durch dieses Gespräch, wer Barton Fink wirklich ist und worum es hier dann generell geht. Aber so vorab war das für mich einfach ein totaler Stimmungscatcher.
Das kann ich nachvollziehen. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal gesehen habe, das ist ja wie gesagt nicht so lange her, da hat mich der Film komplett in seinen Bann gezogen. Und gestern ist mir das ja auch so weit passiert. Nur, dass ich halt gerade an dem Anfang wirklich gemerkt habe, also es ist so bei mir so, beim Anfang eines Films schaue ich ziemlich genau hin, genau wie beim Ende eines Films, weil da versteckt eigentlich am meisten ein Message eines Films. Start strong, finish strong. Und das tut der Film eben halt auch hier und legt meistens da auch schon so die Motive seines Films schon ein bisschen frei, beziehungsweise seine Ausrichtung. Deswegen schaue ich da schon von Natur aus ein bisschen genauer hin, aber es bietet sich halt auch einfach an, dass du da wirklich diesen dreifachen Layer hast. Das zeigt uns der Film ja dann auch tatsächlich auch. Und der zeigt uns dann auch, wie das, wie dieses System dort auch aufgebaut ist. Hollywood dürstet nach kreativen Schreiberlingen. Das wird hier relativ schnell ersichtlich. Der hat hier sozusagen so einen Achtungserfolg am Broadway, war das, ne? Ist das richtig? Ist das Broadway hier?
Ja, genau, Broadway, genau.
Genau, hatte so einen Achtungserfolg und die Geschichte des kleinen Manns auf die große Bühne gebracht und so ein feingeistiger Intellektueller, und so jemand braucht natürlich Hollywood, um ihn eben halt für große Filme einzusetzen. Und da spricht er mit seinem, wer ist das, ist das sein Agent oder irgend sowas?
Der hingeht an die Bar, ne? Und sagt hier, genau, wie kannst du mich mit denen alleine lassen? Ich glaube, das ist sein Agent, ja.
Und da wird sozusagen ihm schon unterbreitet, ey, hier, die winken hier mit $1,000 pro Woche, geh nach Hollywood, schreib ein paar Drehbücher, sanier dich ein bisschen, damit du dich dann in Ruhe auf deine Kunst konzentrieren kannst. Also da wird schon ganz klar gesagt, schalt da den Kopf aus und schreib dort einfach ein paar Drehbücher. Und da finde ich schon, da werden schon so die ersten Manierismen von Barton Fink werden da eigentlich schon klar, wie der so ein bisschen tickt oder wie er sich selber gerne sieht. Also ich finde, da geht es auch viel um diese Selbstwahrnehmung, die da so ein bisschen verschwommen ist, also gerade eben halt von Barton Fink. Nämlich, wenn er dann dort ankommt, das geht alles relativ schnell, kommt er auch in diesem Hotel an. Und ich habe immer das Gefühl, wenn er in dem Hotel ankommt, dass wir da eigentlich in seinem Kopf ankommen.
Das ist eine Deutung, die ich auch gelesen habe. Also wo fängt der Film an, im Kopf von Barton Fink zu spielen? Ob das eine Option wäre? Ja.
Genau, ja. Das wollte ich jetzt tatsächlich mal so als ersten Punkt reinlegen. Wie findet ihr das eigentlich, dass sozusagen das Hotel eigentlich schon gleich stellvertretend für seinen Kopf stehen kann?
Es war direkt bei mir die erste Assoziation. Was aber auch ein bisschen daran liegt, dass ich jetzt ja natürlich schon ein paar stilistisch vergleichbare Filme gesehen habe, wo man sich mit derselben Frage auseinandergesetzt hat. Und hier bei Barton Fink hatte ich sofort irgendwie genau an dieser Stelle im Hotel und dann spätestens irgendwie auch oben im Gang und in diesem Zimmer den Eindruck, so hier hat sich was verschoben, hier hat sich was von der Realität weg verschoben. Ab hier sind wir an einem anderen Ort, sind wir in einem anderen Umfeld. Und ich finde das relativ naheliegend so. Falls man hier mit einer Deutung rangehen möchte, dass das die Konsequenz ist, dass diese Dinge in seinem Kopf stattfinden, dass wir wirklich so in die Seele von Barton Fink mit reingenommen werden und da reingucken können und der Film uns quasi zeigt, was so in ihm passiert. Also ich halte das für naheliegend und plausibel und das funktioniert jetzt hier für mich persönlich in der Struktur des Films auch sehr gut so.
Ich finde gerade jetzt, was jetzt die Thema Deutung betrifft, also für mich ist das weniger Deutung, denn in dem Film wird auch mehrfach gesagt, dass das Schreiben ja auch Realität ist, obwohl es ja komplett fiktional ist. Aber das Schreiben selber ist für die Autoren ein Teil ihrer Realität, die in Fiktion umwandeln. Weswegen kann ja sozusagen alles, was im Kopf passiert, ja trotzdem real passieren, weil es ja real in seinem Kopf passiert. Nur für uns als Zuschauer ist sozusagen der Wunsch sozusagen, was ist echt und was ist nicht echt, was ist Traum, was ist nicht Traum. Dieser Wunsch danach, das immer zu entschlüsseln, da kann man ja schon gleich von vornherein sagen, das wird der Film hier gar nicht befriedigen.
Nö, das will er auch nicht, ja.
Genau, da gibt es keinen Anlass. Ich habe jetzt auch überlegt, ob der Film jetzt was hergibt, zu sagen, das ist da so, aber es kann auch genauso sein, dass er einfach eine verschobene Wahrnehmung hat, dass es schon die Realität ist durch den Filter, den er da drauf legt. Ja, so. Ja.
Genau.
Es ist denkbar, ne? Aber es gibt halt auch die Möglichkeit, dass es von der Realität sehr weit weggeht und dass wirklich einfach die Dinge sind, die in seinem Kopf passieren, während er eigentlich mit seiner Schreibblockade an einem völlig anders gearteten Ort ist und in sich irgendwie gefangen ist und mit seinen Gefühlen auseinandergesetzt und sehr in sich gekehrt. Also es gibt da schon verschiedene Möglichkeiten, so wie man das betrachten kann. Aber ich finde auch sehr schön, dass der Film einem das komplett offen lässt.
Ja.
Ob das jetzt überhaupt eine dieser Möglichkeiten ist. Also da kann jeder zuschauende Mensch wirklich selber für sich so einen Ansatz finden, wie man diesen Film dann schlussendlich erlebt.
Und das Hotel kurz beiseite geschoben, der Film fährt dann relativ schnell fort, dass wir dann halt auch sehen, er muss ja das Hollywood-System kennenlernen, er lernt dort den großen Produzenten kennen und man merkt halt schon, er hat keine Ahnung, was er da eigentlich machen soll. Er soll nämlich ein Drehbuch schreiben für einen Ringer-Film und er hat sowas in der Form noch nie gemacht und ihm fehlt halt einfach so ein bisschen so dieses gewisse Maß an Inspiration und ich finde es ziemlich witzig, dass irgendwie keiner von den Leuten, die ihn eigentlich da engagiert und geheiert haben, ihn auch nur ansatzweise einen Anhaltspunkt geben, sondern einfach sagen, das muss ein Ringerfilm sein.
Ja, das ist auch so, auch als Publikum stehen wir auch da und wissen gar nicht, was ist jetzt ein Catcher-Film, wenn du dich, gab es das überhaupt, das Genre? Das wird er dann ja so ein bisschen aufgetan, wenn der dann diesen Film guckt irgendwann, diese Kurzfilme, da denkt man so, okay, jetzt haben wir einen Eindruck davon, was für furchtbare B-Movies das sein müssen, eigentlich so Catcher-Movies. Aber bis dahin weiß man nicht, gab es das wirklich? Ist das jetzt eine Erfindung der Coens? Wisst ihr was dazu? Ist das...
Also ich hätte das jetzt in der Tradition der Sportfilme ganz generell gesehen. Ich weiß nicht, ob es jetzt extra fürs Catchen so eine eigene Filmsparte gibt. Das gibt's natürlich in Untergruppen, ne? Irgendwie für so Wrestling-Geschichten und auch so relativ viel mexikanische Filme halt, die sich mit so einem Sujet befassen. Aber ob es jetzt hier tatsächlich da konkret dieses Subgenre gibt oder ob es da eigentlich auch wirklich um dieses eigene Genre des Sportfilms geht, was ja auch wirklich eine sehr lange Tradition hat. Ich habe das jetzt eher dahin einsortiert, muss ich gestehen. Basti, hast du das sortiert?
Genau. Also ich muss dazu sagen, ich fand das eigentlich, weil das so auch ein bisschen so grotesk überzeichnet worden ist, weil das so nicht greifbar für mich war, fand ich das erstmal so als abstrakten Punkt in diesem Drehbuch, habe ich das erstmal so hingenommen. Weil es vor allem auch so total verrückt auch dargestellt wird. Da werden wir nachher bestimmt noch drauf zu sprechen kommen, wenn es dann um diese Ringer-Szene dann geht, die dann mehrfach wiederholt wird. Ich fand, das ist ein schönes Katalysator sozusagen, um die Geschichte weiter voranzutreiben, dass wir sozusagen Ball bleiben, weil das für uns auch super abstrakt ist. Ja. Scheiße, was passiert jetzt eben halt hier? Ganz kurz noch zur zeitlichen Einordnung, wir bewegen uns hier im Anfang der 40er, 1941 sind wir, das heißt also, wir sind mitten im Zweiten Weltkrieg und da ist es eben halt auch so, da wollen natürlich die Leute auch ein bisschen bei Stange gehalten werden. Das heißt also, da muss eben halt auch Entertainment her. Das sieht man natürlich auch in den Filmen dieser Zeit, die da entstanden sind. Und erst nach dem Krieg ging ja dann diese diese Noir-Filmwelle eigentlich erst richtig los. Ich glaube, da könnten wir mal ein extra Gespräch dazu machen. Mhm. Aber hier sind wir sozusagen eigentlich noch Peak Hollywood, die großen Dinger. Und gerade im Krieg, ja, da mussten die Massen eben halt unterhalten werden. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass so eine verrückten Sachen wie eben halt Catcher-Filme und da eben halt so ein Ding waren. Hier wird ja im Film ja auch darüber gesprochen, dass es ja ein B-Movie ist. Also es ist ganz klar, es ist den Scheiß egal wegen dem Drehbuch. Da müssen sozusagen die Show-Values müssen halt rein, die müssen rausgearbeitet werden und die brauchen einfach nur ein Vehikel, um das Ding sozusagen auf Zelluloid zu bannen. Aber die brauchen keine große Kunst. Und ich fand das sehr witzig, dass diese Produzenten sich einfach irgendwelche Leute vom Broadway wegschnappen, um die dann in irgendwelchen B-Movies zu verbraten. Und ich fand das einen sehr, sehr schönen Kontrast gegenüberstellung.
Aber es ist ja auch brandaktuell, das Thema, nach wie vor. Ja. Ne? Wenn man sich anguckt, ich schiel da jetzt gerade mal so ein bisschen in Richtung Marvel und Konsorten. Ne? Die holen sich auch teilweise wirklich Regisseure und Innen, die tadellose eigene Filme gemacht haben, die sie selbst geschrieben haben, mit viel Herzblut dahinter, mit viel Tiefe, Inhalt, und zerren die dann in dieses System und dann machen die irgend so ein, Entschuldigung, so ein Einheitsbrei Superheldengedöns, ne? Und ist bei Star Wars ja teilweise auch so. Disney ist da auch einer dieser großen Konzerne. Es gibt das immer wieder, wo man sich dann fragt, meine Güte, wie konnte dieses System so werden? Und also die Coens zeigen hier sehr eindrucksvoll, dass das auch schon lange so ist, wirklich lange so ist. Ja. Mich erschreckt das sehr. Also mich fasziniert und erschreckt das zugleich. Das ist halt wirklich, das sieht für mich fast aus wie der Tod der Kreativität an so einer Stelle. Und das ist ja auch das, was diesen Film hier dann im Kern an manchen Stellen auch so düster macht, wie dieses System wirklich kreative, interessante Menschen mit Ideen verschlingt, durchmalmt und wieder ausspuckt und denen quasi die Kreativität komplett nimmt und beschneidet und gute Ideen einfach cuttet, wegwirft, zensiert. Und also, ja, ich finde das einen ganz, ganz düsteren Stoff, der hier da drin steckt.
Sehe ich genauso. Ich finde spannend an dem Film, dass ja aber Barton Fink selber als Charakter gar nicht so bemitleidenswert ist. Also gerade genauso wie da vorgestellt wird, so macht doch mal einen Catcher-Film und er denkt, oh, was ist denn ein Catcher-Film? Ist ja auch dann der schöne Gegenpart, wo ich glaube, Charlie ihm dann sagt, na, hast du schon mal einen Catcher-Movie gesehen? Er so, nee, es interessiert mich eigentlich nicht, was sie da machen. Also, dass er die Schreibblockade hat, aber gar nicht recherchiert, dass er über den einfachen Mann schreiben möchte, aber es ihn gar nicht, das haben wir ja später noch, haben ja gar nicht zuhört und gar nicht wissen will über den einfachen, sondern er hat ja seine eigene Künstlerattitüde und irgendwie, finde ich, führt der Film da passende Leute zusammen, also vielleicht kreativer, aber auch ja, kreative, die eigentlich schon im Kopf, wie er schon in New York quasi ja schon mal in so eine Maschinerie irgendwie drin waren oder davon gehypt wurden und ja, mehr die Attitüde und den Status sehen des Künstlers als tatsächlich das Werk oder das, was sie behaupten, tun zu wollen. Ich finde es schwarz von allen Seiten her, dieser Film. Der Film trischt auf alle ein.
Da sagst du einen schönen Punkt, das ist auch eine tolle Überleitung zu dem Punkt der Charaktere, dass der Barton Fink zwar so ein bisschen introvertiert ist, aber er ist durch und durch egoistisch. Also es wird in dem Film auch wirklich auch gesagt, man kriegt es auch mit, das hat mich auch sehr gestört, dass der gar nicht zuhören kann und grundsätzlich eigentlich nur über sich selbst redet und ist eigentlich in seiner verkopften Welt ein bisschen gefangen. Und ich finde das schön, dass das der Film so ein bisschen so aufbricht und ihm direkt einfach den Charlie, also sein Nachbar, gegenüberstellt, der eher extrovertiert ist und sehr sozial ist, auch in dem Fall auch gut zuhören kann und aber auch eher in seiner Welt so ein bisschen gefangen ist. Und ich finde dieses Gleichnis, also diese Gegenüberstellung, die finde ich da auch schon spannend. Und du hast auch schon einen guten Punkt gesagt. Also gerade dieses eher als feingeistiger Intellektueller, der immer vom kleinen Mann spricht. Also er hat auch so diesen Überstatus. Er guckt auch schon nach unten und schreibt über die da unten, um das denen sozusagen, diesen Menschen auch wieder zu zeigen. Das heißt, also am Ende geht es nur um ihn, seinen Erfolg, seinen Ruhm. Er dreht sich da wirklich um sich selbst. Und normalerweise, wenn man an einem Stoff interessiert ist, dann recherchiert man, dann ist man wahrscheinlich erst mal Wochen, Monate lang beschäftigt, sich in diese Materie einzufuchsen, weil man erst mal neugierig ist. Aber er ist so mit sich beschäftigt, dass sich das gar nicht interessiert, was andere machen. Und das finde ich schön, dass das der Film auch trotzdem zwar sehr subtil, aber gut darstellt. Wie habt ihr das gesehen, Udo?
Ja, absolut. Also ich finde das unglaublich schön gemacht, zu zeigen, wie da auch bei ihm so die Rädchen sich drehen und warum sich eigentlich seine Gedanken so drehen und dass sich eigentlich schlussendlich seine gesamte Gedankenwelt oder zumindest wirklich ein sehr großer Teil davon sich eigentlich nur um sich selber dreht. Er redet immer ganz viel von den tollen und interessanten Geschichten des einfachen Mannes, wie er das sagt, und ne, er hört nicht zu, er will es gar nicht wissen, er will da gar nicht tiefer reinsteigen, er geht nicht zum Catchen, er nimmt sich kein Material ran und saugt sich nicht die Ideen eben aus dem Leben raus, denn er ist ja sehr, sehr klar auch in der Lage, ins Leben rauszugehen. Das sieht man zum Beispiel in dieser einen Szene, als er dann feiern geht, in Anführungsstrichen, ne, dass er auch trotzdem, obwohl er introvertiert ist, immer noch Anteile hat, dass er rausgehen kann, unter Menschen gehen kann und Dinge erleben kann. Aber das macht er nicht für diesen Stoff. Sein Interesse liegt da wirklich nur bei sich selber und bei seiner Blockade, bei seinem Elend und all diesen Gefühlen, mit denen er da konfrontiert ist. Aber eigentlich ist er immer wieder konfrontiert mit so vielen Möglichkeiten und so vielen Gelegenheiten, an gute Ideen, an gute Stoffe zu kommen oder einen roten Faden aufzunehmen und wie ein Spürhund da zu folgen. Er nimmt sie einfach nicht. Er ignoriert sie, er bleibt in seiner Suppe, er kümmert sich lieber um das auseinanderfallende Hotelzimmer, klebt seine Tapete wieder fest und sitzt vor seiner Schreibmaschine und lauscht den Geräuschen des Hotels. Und er gibt sich seinem Elend ein gutes Stück weit und auch über eine lange Zeit hinweg. Spannender Charakter.
Und was ich auch spannend finde, wir haben in dem Film, hatte ich vor allem bei dem Schauen, da sitzt mehrfach das Gefühl, er sitzt vor seiner Schreibmaschine, möchte über den einfachen Mann schreiben. Und es kommen in dem Film ja ganz viele Sachen vor, wo er einen anderen Satz hinschreiben könnte. Also er könnte da diese Geräusche aus dem Nachbarzimmer, keine Ahnung, irgendwie gab es ja selbst im Hotelzimmer theoretisch Assoziationen, mal anders anzufangen. Aber der guckt einfach auf das Papier und rückt nicht von seinem Anfangssatz ab.
Das verstärkt dieses, dass er in seiner Welt gefangen ist. Und ich finde auch den Punkt von Udo auch sehr gut, dass er diese Chancen gar nicht sieht. Vor allem dargestellt durch den Charlie selber. Der könnte der perfekte Vorlage für seinen Ringer sein. Er sagt sogar auch, nimm mich als Beispiel. Er sagt es dann sogar auch noch zum Schluss. Und stattdessen hat er diesen riesengroßen Wurf dann irgendwie geschrieben, nämlich erst nachdem, Achtung, wir spoilern hier natürlich, erst nachdem natürlich die Frau tot ist und erst dann irgendwie, erst gelingt es ihm dann irgendwas zu schreiben, wo wir übrigens nie wissen, was er da eigentlich wirklich geschrieben hat und was da eigentlich passiert, aber Ich finde das auch tatsächlich ziemlich gut gemacht halt, dass hier der Schriftsteller selber Mitverantwortlicher dieses ganzen Problems ist und dass es nicht nur einfach dieses Hollywood-System ist.
Ja. Na, dass die Leute, die auch das zu dem System wollen, sie unterstützen das halt, weil sie auch die Kohle wollen halt oder den Glanz und den Glamour. Und er hätte ja die Möglichkeit gehabt zu sagen, ich bleibe in der Welt, wo es funktioniert. Ich bleibe in New York und mich lockt nicht das Geld. Er hätte ja für seinen Erfolg auch einfach mal Urlaub an Meer machen können und dann wieder zurückgehen können, anstatt sich da weglocken zu lassen.
Und es ist vielleicht auch noch so ein Fingerzeig in Richtung Broadway. Vielleicht dieses Abgehobene, was dieser Broadway-Szene vielleicht auch ein bisschen zugeschrieben wird, das Abgehobene, was da schon passieren kann durch Erfolge, durch die ganze Umgebung, durch die Menschen, die sich da bewegen. Also das hat bestimmt auch so einen gewissen Anteil, auch wenn es hier nicht der Fokus ist.
Jetzt haben wir natürlich schon viel über Charaktere gesprochen, über die beiden Barton und Charlie selber. Es gibt natürlich auch viele andere Charaktere. Die meisten Nebendarsteller sind ganz anderen, weiteren berühmten Hollywood-Größen nachempfunden. Fred, du hast es ja vor uns schon gesagt, dass der Produzent hier dem
Louis B. Mayer irgendwie so, also von Metro-Goldwyn-Mayer, dem berüchtigten Produzenten.
Genau, da stecken aber noch ein paar andere Figuren auch noch mit in ihm drin. Also er vereint mehrere, unter anderem auch den David O. Selznick zum Beispiel. Also da steckt wirklich ganz, 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 ganz viel drin. Da könnten wir jetzt wahrscheinlich nochmal einen extra Podcast aufmachen, nur um das sozusagen zu ergründen. Aber da würde ich einfach mal empfehlen, ihr da draußen, die uns hier bis hierhin zugehört habt, wir hauen euch in die Show Notes einfach noch ein bisschen was zur Trivia rein. Das ist ziemlich viel. Da kann man sich gut reinlesen, da kann man mal einen halben Tag tatsächlich damit verbringen, was hier alles mit aufgearbeitet wurde. Ihr wisst da draußen, wir haben so ein Faible für Kamera, für Ästhetik, für Licht und für Sound und Musik. Und deswegen würde ich jetzt ganz gerne dieses Feld aufmachen. Das Kapitel Düsteres Gemälde oder Look and Feel von Barton Fink. Und ich würde da den Auftakt machen mit dem Hotel selber. Ich finde, für mich ist das sozusagen der, kann man sagen, der andere große Hauptdarsteller in diesem Film. Sozusagen, wenn wir dabei bleiben wollen, der Kopf von Barton Fink selber und wie das aufgebaut ist. Ich hatte was gelesen, dass man konnte es bei mir in der Version, die ich so habe, nicht so raussehen. Es soll wohl vor allem grün und gelb viel sein, dieses Hotel. Und das soll wohl an eine verwesende Leiche erinnern. Und das Ganze ist auch ein bisschen wie so ein Geisterschiff angelegt. Und ich wollte euch mal fragen, also mal unabhängig jetzt von meiner DVD-Qualität, bei mir sah das alles ein bisschen so gelbstichig, Sepia-mäßig aus. Ich habe das Gelb-Grün jetzt so nicht rausgesehen. Aber wie war denn für euch so dieses Hotel? Wie habt ihr das wahrgenommen? Fangen wir mal mit dir an, Fred.
Zuerst kommt er unten in das Foyer rein und da ist ja alles rot und sieht, ich fand es erstmal pseudo-edel aus, also alles samtig, rot, schicke Sessel und das wird dann gleich durchbrochen, indem er dann klingelt und auf den Chat, den Pagen wartet, der dann schön aus dieser Luke aus dem Boden rauskommt, herrliche Einstellung und ich finde, dass der Rest vom Hotel, also dieser ewig lange Gang mit diesem gelb-grünen Flur, was du dann sagst, der und dann vor allem sein Zimmer, das wirkt fast wie ganz andere Welten als das Foyer jedes Mal, finde ich. Also wenn er in seinem Zimmer ist, habe ich immer das Gefühl, er wäre eigentlich so einem billigen Motel irgendwo am Straßenrand. Und ja, der Flur ist so ein bisschen so ein Zwischending, weil der ist schon hässlich, aber irgendwie, als möchte er nicht hässlich sein mit diesem Holz und den Lampen, so ewig lange Flur, also als wenn man ja auch so ja in den Kopf reingeht. Vielleicht ist das Zimmer ja sein Kopf und der Flur ist immer der Weg dahin in seinen Kopf. So, weil es fühlt sich immer dieser ewig lange Flur an. Das mit diesem Gelb Griff, also wenn man das weiß mit diesem Gelb-Grün, dann kommt die Assoziation auch, aber ich hätte die von alleine nicht gehabt mit diesem Leiche und giftig grün. Es fühlt sich irgendwie nicht so richtig wohlig an, dieser Flur ist ja vor allem dieses Gelb-Grün, würde ich sagen, ne?
Ja, Also ich hatte direkt erstmal so ein Gefühl in diesem Hotel und dieses Gefühl ausgelöst auch direkt durch das wahnsinnig schöne Sounddesign, was hier auch noch mit reinspielt, nämlich durch diese Klingelglocke, ne, durch die er den Pagen ruft, diesen wahnsinnig langen Ton, den dann auch Steve Buscemi dann mit dem einen Finger so abstoppt, als er dann irgendwann auftaucht. Und da hat bei mir auch wirklich schon wirklich alles geklingelt. Denn dieses Hotel hatte sowas Entrücktes und das liegt viel an der Ausstattung, an den Farben, an diesem leicht verfallenen Look, ohne wirklich zerschlissen zu sein. Und ich hatte auch den Eindruck, ich werde direkt in eine Gefühlswelt mit reingenommen und halt eben vielleicht auch in seine Gefühlswelt mit reingenommen. Und das ausgelöst durch diesen Mann im Aufzug, dieser völlig lethargische, schon traurige Mann, der ihn dann da auf sein Stockwerk fährt, was auch ganz wunderbar gemacht ist, mit nur ganz kleinen Gesten und etwas Mimik und ja auch nur wenigen Worten, aber für mich kam dann direkt so ein Gefühl rüber und auch durch den Gang, wo diese wahnsinnig akkurat stehenden Schuhe dann standen. Also so ein ganz, ich finde, Hotelgänge strahlen eh schon immer irgendwie was aus, was auch oft am verwendeten Licht liegt, durch dieses teilweise sehr harte Licht, was viele Schatten wirft. Und in diesem Gang, das hatte so eine Ordnung, sowohl vom Bildaufbau her, als eben auch vom Aufbau dieser ganzen Schuhe, die wahnsinnig sauber und aufgeräumt vor jedem dieser einzelnen Türen stand. Und dabei sieht man so wahnsinnig viele Schuhpaare bei diesem ersten Mal, wo man den Gang betrachtet, aber so wahnsinnig wenig Menschen in diesem Hotel, nämlich nur Angestellte und keine Gäste. Und das hat mich direkt mit reingenommen in ein, okay, hier ist was Entrücktes. Ich musste wirklich an Naked Lunch denken und ich musste auch ein bisschen an Der Mieter denken. Das sind so Filme, die dann bei mir irgendwie im Hinterkopf aufgeplöppt sind. Und gerade Naked Lunch hier vielleicht an der Stelle sogar noch ein kleines bisschen mehr, weil ich hier auch den Eindruck hatte, ich werde in eine andere Welt, in eine Fantasiewelt oder in eine Seele mit reingenommen. Und hier kam mir das mit der Seele irgendwie, das war mir naheliegender. Das mit dem Geisterschiff, ich habe das auch gelesen, das habe ich nicht gespürt, habe ich nicht bemerkt, das ist mir nicht aufgefallen. Für mich hatte das hier eher was von, wirklich von einem Innenleben. Und da passieren Dinge, wie dieser Zerfall der Tapete oder auch dieses Bild an der Wand. Ne, das ist ja der einzige Hoffnungsschimmer, das ist wie aus einem Fenster rauszugucken. Da hat man dieses Bild von dieser Frau und dem offenen Meer, das Bild durch die Farben, durch die Position in diesem Raum, das atmet richtig Freiheit, das atmet richtig Leben, das ist so richtig dieser Ruf, komm doch raus, du bist doch frei, tu doch was, mach doch was, komm, nimm dein Zeug und geh hier weg aus diesem eingekerkerten. Ja, es ist irgendwie ein Palast, aber es ist auch irgendwie ein Verlies. So fühlt sich das an. Wie, ein bisschen wie ein Gefängnis, in dem man zwar nicht eingeschlossen ist, aber dennoch irgendwie gefangen ist. Und dieses Bild ist das Guckloch nach draußen. Und mich hat das Hotel da stimmungstechnisch halt, ne, ihr merkt das, mich hat das sofort unfassbar gepackt. Ich liebe solche Orte, ich mag ja auch Kammerspiele wahnsinnig gerne. Und dieses Hotel hat irgendwie, Obwohl wir hier überhaupt kein Kammerspiel haben, hat es dieses Flair. Und die Szenen, die in diesem Hotel spielen, fühlen sich total so an. Da musste ich an wirklich Kammerspiele denken, auch wie von Hitchcock damals und so, ne? Und hier Rope oder sowas in der Richtung. Obwohl wir hier in einer ganz anderen Art von Film sind, haben diese Momente etwas davon. Und diese Entrücktheit wird durch all diese einzelnen Facetten, finde ich, sehr unterstützt. Seien es die Farben, sei es die Ausstattung, und auch vor allem eben, wie gesagt, die Geräusche. Was man da für Geräusche mitnimmt, ich fand das richtig beeindruckend im Kinosessel. Wahnsinnig. Ich hätte am liebsten zwischendurch auch mal kurz die Augen zugemacht und nur gelauscht, um hier und da und dort alles mitzubekommen, alles aufzusaugen. Dieses Windgeräusch auch in diesem Flur, ne, so ganz unterschwellig rein, aber die ganze Zeit da, so ein Dröhnen und fand ich ganz fantastisch.
Also ich gehe tatsächlich mit allen Punkten da auch voll mit. Und ich finde tatsächlich bei diesem Hotel, wenn man unten in diesem Foyer ist, da habe ich noch manchmal noch das Gefühl, wenn nicht Richtung Rezeption, sondern Richtung Vorhalle gefilmt wird, das könnte noch sozusagen sowas Echtes sein. Aber spätestens, wenn wir in den Fahrstuhl kommen, wo wir übrigens nie sehen, wie wir nach oben fahren, sondern nur, wenn wir nach unten fahren, weiß ich, jetzt geht's in seinen Kopf von unten nach oben. Und ich finde auch, dass diese Doppeldeutigkeit, dass der Steve Buscemi, der Chat, dass der von unten sozusagen aus dem Boden rauskommt, also dass sozusagen im Untergrund sozusagen die Drecksarbeit sozusagen gemacht wird. Das sind so eine kleine Sachen, die so ein Gefühl da auch noch mit verstärken. Und ich finde auch vor allen Dingen, abgesehen ist wirklich von dem fantastischen Framing, die Ausleuchtung von diesem Film, die finde ich ja wirklich echt toll. Also das ist so ein sehr, sehr, ich würde sagen, verspielter und gleichzeitig neutraler Look, weil viel mit dem mit der Ausstattung hier gearbeitet worden ist. Und wir haben jetzt kein fancy low-key Lighting und so Butterfly Light haben wir hier alles nicht, sondern das ist alles, ich kann alles gut sehen, ich kann alles verstehen, diese Welt. Ich weiß immer, wo ich mich befinde und habe jetzt nichts Überdramatisiertes, sondern das Hotel selber, dieses Set-Design, das steht für sich selber und ich kann es jederzeit wahrnehmen. Und das ist ja auch mit ein Hauptcharakter. Und ich finde, das ist von Roger Deakins, das zieht sich durch seine Arbeiten eigentlich wie so ein roter Faden durch, dass das nicht überstilisiert wird, sondern dass man das, was da hat, eben halt auch mal zeigt. Und das macht eigentlich für mich auch den Reiz von Roger Deakins da auch aus, also wie der das eingefangen hat und sichtbar gemacht hat, dieses Hotel.
Seine Bilder sind wahnsinnig schön, ne? Auch von den Farben, auch so rein formal. Ich finde auch dieses Rauschen, das ist hier schon ein sehr rauschiger Film und ich liebe das so sehr. Das ist mir im Kino aufgefallen, das ist mir gestern aber auch erneut aufgefallen, dass das einfach viel Korn hat und ganz, ganz toll aussieht und irgendwie für mich so eine Anfassbarkeit und so eine Tiefe hat. Und ich mag auch, wie er hier mit der Kamera zwar spielt, du hast das toll gesagt mit dem, ne, neutral und auch spielen, dass er nutzt ganz wahnsinnig schöne kleine Ideen und trotzdem haben die immer auch einen Zweck. Das ist nie einfach so als Spielerei, sondern hat immer auch ein Gefühl, was mit drin schwingt, was vermittelt wird oder eine Idee, die mitschwingt. Sei es durch die Vogelperspektive oder Vogelperspektive mit so einer Drehung mit drin oder auch die Ego-Perspektive, die ja mal gewählt wird und so. Das nimmt einen richtig, richtig toll mit. Also das ganz, ganz wundervolle Kunst und auch Handwerk in einem.
Und es drängt sich halt nie auf. Das ist wirklich was, was ich immer über Roger Deakins sagen kann, dass seine Bilder für sich einfach stehen können, aber trotzdem im Film dich nicht rausreißen, zu sagen, oh, ist das ein geiles Bild, sondern ich das insgesamt wahrnehme als einen ästhetischen, schönen Film, aber jetzt nie das Gefühl habe, jetzt unbedingt anhalten zu müssen wegen diesem tollen Bild und ich damit überfrachte werde. Also er weist nicht darauf hin, dass er gute Arbeit macht, sondern er macht die gute Arbeit, indem er einfach nur für den Film dienlich ist. Das
absolut. Ich hatte eine einzige Szene, die hat mich ein bisschen rausgerissen, aber einfach, weil ich schmunzeln und an was völlig anderes denken musste. Ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, das war diese Tanzszene ganz kurz vor der Schlägerei, wo er so eine auch eindeutige Spielerei einbaut, nämlich er wollte da so eine Schrägheit dieser Matrosen, glaube ich, mit reinbringen und hat da immer so einen leichten, so ein paar Grad Schwenk der Kamera gemacht. Also nee, nicht Schwenk ist das Falsche. Also er hat die Kamera so ein Stück gedreht, sodass das Gesicht sich quasi einmal verschoben hat und ich musste unglaublich stark an die alte Batman-Serie denken, wo das immer und immer und immer wieder eingesetzt wurde, um die Charaktere ein bisschen skurriler zu machen, um sie ein bisschen verrückter zu machen. Und das hatte ich in einem Film wie diesen überhaupt gar nicht erwartet. Also das ist keine Kritik in dem Sinne, aber da war ich wirklich kurz rausgerissen von der Kameraarbeit und dachte mir, ach so, okay, das nutzt du hier, verrückt, hätte ich nicht erwartet. Und danach war ich dann wieder drin. Aber das ist mir schon aufgefallen, da war ich mal kurz so überrascht. Hat das einen Namen, dieser Effekt, Basti, weißt du das zufällig? Also es ist ja, ein Schwenk ist ja, wenn die Kamera sich richtig dreht, im Raum dreht, aber ich meine jetzt dieses, die Kamera ist so leicht geneigt nach links und macht eine Neigung rüber auf die rechte Seite, also eher so ein Kippen. Hat das einen Fachbegriff, weißt du das zufällig?
Also es hat bestimmt einen Fachbegriff, aber den habe ich jetzt gerade tatsächlich gar nicht erfahren.
Okay.
Das muss ich auch so sagen, es ist auch eine von den Szenen, die ich persönlich zu drüber fand. Also eine von den wenigen Szenen, wo ich jetzt nicht das große Vergnügen hatte und auch eher mehr Fragezeichen hatte, weil ich sie nicht ganz fassen konnte. Also der Film verschließt sich schon so eine gewissen Deutung und zu großen Teilen, aber in meisten Fällen habe ich zumindest das Gefühl, was die beiden da vermitteln wollten, habe ich auf jeden Fall irgendwie verstanden. Mhm. Aber bei dieser Szene, gerade bei der, habe ich es tatsächlich überhaupt nicht verstanden. Mhm. Also da macht die Frau auf dem Bild und am Ende am Strand für mich noch mehr Sinn als diese Szene.
Ja, da hatte ich auch Schwierigkeiten. Aber sie ist halt auch wirklich kurz. Ne? Da schwingt eher so ein Gefühl mit und danach geht es auch schon wieder weiter. Aber ja, verstehe ich vollkommen.
Und weil wir vorhin schon dabei waren, der Film spielt ja Anfang der 40er, 1941 wird angegeben, und das Aufkommen des Faschismus, was heißt das Aufkommen, der ist ja nun schon lange in Deutschland da, aber gerade, ich sag mal so, Startpeak vom Zweiten Weltkrieg, dass es dann auch rübergeschwappt ist in die Staaten, dass da die Leute schon mobilisiert worden sind, das sieht man ja spätestens ja auch mit dem Producer, der sozusagen wieder reaktiviert worden ist. Und dann haben wir hier zwei so eine Detectives, die dann in einem Mordfall ermitteln, die dann in einem Mordfall ermitteln. Und die haben einen italienischen Namen und einen deutschen Namen. Das soll sozusagen also eine Anspielung nochmal sein an den Faschismus. Und der Charlie selber sagt dann, während er dann einen von den beiden dann erschießt, Heil Hitler. Das ich übrigens nicht rausgehört habe. Habt ihr das rausgehört?
Ja.
Dass er das sagt?
Ja. Heil? Ja, ja.
Ich habe das nicht gehört. Das ist völlig untergegangen.
Okay. Ich hab den, nee, das habe ich gehört.
Ich habe mit Untertiteln geschaut. Dadurch war das, ja, kann ich gar nicht sagen, ob ich es auch ohne Untertitel gehört hätte. Weiß ich gerade gar nicht.
Okay, also ich habe auch O-Ton, aber ich habe es tatsächlich nicht gehört. Aber ja, das ist hier sozusagen mit eingebaut in den Film, hat aber tatsächlich keine größere Bedeutung laut den beiden, sondern ist einfach nur, um noch zusätzlich diese Tonalität und dieses Düstere noch mit zu verstärken. Was aber großen Einfluss auf diesen Film hatte, war hier tatsächlich Roman Polanski und ganz besonders nicht nur sein Film Ekel, sondern eben halt Der Mieter. Und für die Menschen da draußen, die den Film kennen, also ich sehe da auf jeden Fall ganz, 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 ganz klare Überschneidung, definitiv. Udo, wie siehst du das?
Ja, vollkommen. Also das, ich habe es ja vorhin schon erwähnt, mit Naked Lunch zusammen war Der Mieter so das erste Ding, woran ich denken musste. Ekel natürlich auch zu einem Stück weit, aber also Der Mieter und dieser Film, der ganz enge Verwandtschaft an so vielen Punkten und das auch wirklich in inhaltlicher Hinsicht wie auch in formaler Hinsicht, wie mit Gebäuden umgegangen wird, wie man sowas zeigen kann, wie man Stimmungen an solchen Orten zeigen kann, wie man auch tief da in die Seele durch die Bilder eindringen kann, also wie man Hysterie zeigt, wie man Isolation zeigt, wie man Paranoia spürbar machen kann. So, und da nutzen die beiden Filme ganz, ganz ähnliche Mittel und Methoden. Und auch wenn Polanski mit etwas anderer Art von Licht gearbeitet hat, mit etwas anderer Art von Bildern gearbeitet hat, merkt man hier die Inspirationsquelle doch sehr deutlich. Gerade wenn man beide Filme in relativ nahem Zeitraum gesehen hat. Also das spürt man schon. Und das finde ich aber auch sehr schön. Das sind Dinge, die ich formal sehr mag, die da eingesetzt werden. Also Paranoia-Film ist ja eh so ein Ding, was mich fesselt. Und da fahren diese beiden Filme ein sehr ähnliches Grundgefühl, was das angeht. So die ganze Zeit solche Bedrohungen von außen, so dieses Ungreifbare, dieses durch Geräusche machen sich Dinge bemerkbar oder es passieren Sachen im Hintergrund und Sachen, deren Ursprung man nicht ganz versteht, aber die einen irgendwie zu bedrohen scheint. Und das ist in beiden Filmen ganz, ganz stark drin.
Ich habe Der Mieter leider immer noch nicht gesehen, steht schon lange auf meiner Liste, aber ich muss wohl dringend, weil genau das, was du jetzt auch gesagt hast, finde ich an Barton Fink einfach großartig umgesetzt, dieses Thrillerhaftige, also diese, wie die Spannung erzeugt und so. Ja, ich muss unbedingt Der Mieter schnellstens nachholen.
Ja, tu das, wird dich packen, glaube ich.
Ja, denke ich auch. Ist eigentlich schon mit so meine Kern, das, was ich gern mag, so vom Prinzip her, Theorie. Ja.
Mhm. Und was hier tatsächlich auch noch mit einer Rolle gespielt hat als Inspiration, war tatsächlich Shining von Stanley Kubrick. Ich finde ja, dass Barton Fink da so ein bisschen das absolute Gegenteil von Shining ist, was Ausstattung betrifft. Aber dieses in sich selbst gefangen sein, Schreibblockade haben, das das sieht man hier auf jeden Fall schon, aber ansonsten sehe ich da jetzt nicht so viele Überschneidungen zu diesem. Und die beiden sagen auch bewusst Stanley Kubrick Shining und nicht Stephen King's Shining. Das finde ich auch noch sehr, 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 sehr witzig. Genau, kurze Frage an euch. Habt ihr jetzt noch was zu dem Hotel und zu dem Look und viel so auf visueller Ebene noch hinzuzufügen? Habt ihr da noch was auf der Pfanne?
Nö, ich finde das gut abgegrast.
Nee, ich bin ja auch völlig, nee, meine Notizen bin ich da komplett einmal durchgerauscht.
Okay, dann würde ich gerne zum nächsten Punkt übergehen, nämlich wir haben hier Musik und Sounddesign. Und ich finde das sehr schön, dass die Coen Brothers seit ihrem Debütfilm Blood Simple mit Carter Burwell zusammenarbeiten. Ich finde es immer schön, wenn man so wiederkehrende Kollaborateure hat, mit denen man zusammenarbeitet. Und ich finde es vor allem auch schön, wenn da eine Entwicklung stattfindet. Also ein Anti-Beispiel dazu wäre jetzt Steven Spielbergs Kollaboration mit John Williams. Weil da finde ich so, die Musik ändert sich jetzt nicht wirklich viel. Die Filme und die Themen ändern sich, aber die Musik ist irgendwie immer ähnlich. Und bei Carter Burwell und Ethan Joel Coen habe ich das Gefühl, dass die ein Thema für sich greifen, nehmen, damit arbeiten, jonglieren und wie von vorne nochmal anfangen. Also, dass die sozusagen keine die haben schon so eine Handschrift, aber das ist, es sieht nie gleich aus. Die Filme sind auch nie ähnlich und so ist es auch mit diesem Soundtrack. Also wenn man die Soundtracks von den vorangegangenen Filmen kennt und dann jetzt den dagegen hält, das ist ein himmelweiter Unterschied. Ich habe den jetzt auch im Weg zum Büro auch nochmal gehört und der ist sehr melancholisch, sehr zurückgenommen und unterstreicht vor allem auch dieses paranoide Gefühl. Und ich weiß ja, dass es ja meistens auch bei euch so ist, dass ihr den Soundtrack so nicht wahrnehmt oder manchmal der auch ein bisschen verspielt. Tatsächlich ist es mir gestern selber so passiert, dass sich dieser Soundtrack gar nicht so in den Vordergrund drängte, sondern erst als ich wieder in dieses DVD-Menü reingekommen bin, wurde da so ein Thema angespielt, dachte so, ja stimmt, das taucht da drin auch auf, deswegen musste ich da nochmal reinhören. Wie hat euch denn der Score gefallen? Was ist euch denn da? Oder ist es genauso, wie ich es gesagt habe?
Genauso bei mir auf jeden Fall. Also ich habe mich gezwungen drauf zu, also versuche ich ja immer und hier war es wirklich schwer. Das war immer nur ganz kurz, ich dachte, jetzt kommen irgendwie Streicher und ansonsten waren die Geräusche, die da eingesetzt wurden, viel wichtiger und dominanter und das Rest, die Musik reihte sich einfach sehr schön da ein, so wie du es gesagt hast. Oder Udo?
Ja, vollkommen, Fred. Ich kann mich da bei dir nur einreihen. Ich habe den Film jetzt zweimal gesehen und ich kann nicht eine Melodie irgendwie mitsummen. Und also ich achte schon oft auf die Musik, ne? Aber hier bei diesem Film ist sie bei mir komplett untergegangen. Einfach als unterstützend wahrgenommen worden und das ist auch schon alles war. Ansonsten habe ich mich, was die Audioebene angeht, komplett auf die Geräusche fokussiert, die für mich viel, viel mehr im Vordergrund sind und für mich auch viel, viel mehr gemacht haben. Was jetzt überhaupt nicht gegen den Soundtrack spricht, sondern ganz im Gegenteil, das spricht eigentlich für den Soundtrack, denn der hat diese ganze Stimmung wahnsinnig gut unterstrichen, aber ich kann überhaupt nicht viel dazu sagen, mit welchen Mitteln und wie und wo und warum, weil ich es eben überhaupt nicht richtig in Fokus hatte, nicht wahrgenommen habe, nicht meinen Fokus darauf legen konnte, weil ich so viele andere Sachen hatte, die meine Aufmerksamkeit gegriffen haben, eigentlich schon an sich gerissen haben, dass meine Aufmerksamkeit für die Musik einfach nicht mehr, da war nichts mehr übrig. Da war nichts mehr da.
Eine spannende Beobachtung, die ich bei dem Soundtrack gemacht habe, ist, dass der Carter Burwell ja viele Sachen experimentiert, mit verschiedenen Instrumenten einfach rumexperimentiert. Und hier ist man ja in so einer Zeitepoche, das klassische Hollywood, und er nutzt Elemente aus klassischen Hollywood-Scores, also so wie die konzipiert sind, bloß sind die viel kleiner. Das heißt, also er hat kein riesengroßes, vollbesetztes Orchester, sondern eher so ein kleines, winzig kleines Orchester mit vielen Streichern. Und das alles nicht pompös. Und dadurch entsteht automatisch schon so ein extra Layer nochmal zusätzlich. Aber der ist super subtil. Und ich finde, das ist ähnlich wie hier die Kameraarbeit. Dieses subtile Unterstreichen der Themen des Films, der Tonalität des Films, das ist für mich eigentlich so der große Pluspunkt, gerade eben halt also in diesem Score. Also ich finde das eine coole Sache. Der Score ist tatsächlich auch sehr schwer zu hören. Also ich habe jetzt bei YouTube den sozusagen rausgehört. Ich würde es euch einfach mal in die Shownotes reinhauen, da könnt ihr gerne selber mal reinhören. Aber ihr habt es schon gesagt, das Sounddesign. Also spätestens, wenn wir in dem Hotel sind und die Tür bei Barton Fink auf und zu geht, dieser Luftzug, dieses ich musste jedes Mal grinsen, weil ich fand das so präsent, dass dieser Luftzug so eine Rolle spielt und dass dieses Hotel so viele Geräusche macht, dieses Rohrsystem, von dem kurz gesprochen wird, wenn es dann aber einmal auf der Tonebene erzählt worden ist, dann achtet man da auch drauf und dann merkt man immer doch so, ah, dieses Hotel hört halt mit und das geht weiter mit dem Tippen, das Pingen der Schreibmaschine und der Klingel, was auch in den Score mit eingearbeitet ist, das sind alles so eine Rückgriffe sozusagen auf, wir befinden uns schon hier irgendwie so in dem Geiste, im Kopf von diesem Barton. Und ich finde das ganz fantastisch. Und jetzt, wie seht ihr das?
Ich kann nichts dazu führen. Also ich kann inhaltlich nichts dazu führen. Ich sehe es genauso, dort wo es mir aufgefallen ist, haut mich das um, zieht die Story rein. Ich bin mir immer noch nicht sicher, ob es jetzt in den Geist im Sinne von, dass es eine komplett fiktive Welt ist. Ich habe immer eher das Gefühl, dass der so abdriftet, eher so langsam. Und das ist, dass wir es aus seinen Augen sehen und halt über die übertriebene Darstellung, und da passen die Geräusche auch rein, dass das eben, das passt ja gut, wenn du kommst in eine neue Welt und alles ist anders und dann noch als Autor und dann alles so überzeichnet wahrzunehmen, das ist der Filter ist quasi, mit dem er die Welt um sich ringsrum sieht und dann immer mehr in eine, was auch immer abdriftet, lässt der Film ja frei. Und diese Betonung auf diesen Geräuschen, das passt so gut zu der Bild- und zu der Erzählebene, das, ja, das ist super gemacht. Das macht richtig Spaß.
Ich glaube, auf die Details möchte ich da jetzt gar nicht mehr groß eingehen, denn das habt ihr eigentlich schon gesagt und ich habe es im Verlauf des Gesprächs ja eigentlich auch schon an vielen Stellen gesagt, wie stark ich das finde und auch wie stark ich wo welches Geräusch finde. Ich glaube, nur mal ganz allgemein kann ich vielleicht nochmal sagen, dieses Sounddesign hier in diesem Film ist für mich vielleicht der stärkste Part in diesem ganzen Film. Es gibt viele, viele tolle Dinge hier zu entdecken. Es gibt viel, was man auf schauspielerischer Ebene, auf inhaltlicher Ebene, in der satirischen Ecke, in den Bildern, Kameraeinstellungen, im Licht und in der Ausstattung. Man kann wahnsinnig viel finden. Aber für mich ist wirklich der stärkste Akteur in diesem Film dieses Sounddesign, diese Geräusche, die hier als Mittel verwendet werden, um meine Gefühle zu beeinflussen, um meinen Fokus zu lenken, um mich manchmal zu verwirren, aufzuschrecken, um mich aufhorchen zu lassen, um mich kurz mal im Atmen innehalten zu lassen. Und also das kenne ich aus vielen Filmen, dass das so eingesetzt wird, aber selten so stark und so omnipräsent wie hier. Deshalb Wahnsinn, tolle Arbeit und falls irgendjemand da draußen, irgendeine Zuhörerin, irgendein Zuhörer die Chance hat, dieses Ding auch nochmal vielleicht irgendwo im Kino genießen zu können, kann ich das nur empfehlen, weil man da auch durch diesen Rundum-Sound, wenn das richtig laut gedreht ist, wenn der Saal richtig düster ist, wenn man da so in diesem Kinosessel versinkt und in diesen Film so reingezogen wird, dann hauen einen diese Geräusche richtig um und machen was mit einem. Die haben richtig was mit meinem Körper gemacht. Und ich hatte es vorhin erwähnt, ich hatte richtig Gänsehaut. Und das lag, glaube ich, zu einem guten Teil auch an diesen Geräuschen, an diesen Soundmitteln, mal die kleinen, mal die großen, die hier eingesetzt werden. Vielleicht ist es auch so meine persönliche Affinität zu Geräuschen und zu Tönen. Ich sammle selber gerne Geräusche ein und habe da oft einen Fokus drauf und meditiere auch tatsächlich ganz gerne ab und zu mit Geräuschen und von daher ist das bei mir einfach, glaube ich, auch ein sehr wichtiger Sinn, der da angesprochen wird. Ich weiß nicht, ob das da jeder oder jedem da draußen so geht, aber ich kann nur empfehlen, dass man sich darauf mal so richtig einlässt. Handy weg und dunkler Raum und dieser Film und diese Geräusche, falls man kein Kino zur Verfügung hat, wo der gespielt wird, vielleicht sogar mit Kopfhörern. Und ich glaube, das ist für jede Filmfreundin, jeden Filmfreund ein absoluter Hochgenuss, was diese Aspekte angeht.
Ich habe mich ein bisschen geärgert. Ich hätte gerne den Film gestern mit Kopfhörern gehört. Wir haben ihn dann aber zu zweit geschaut und zu zweit mit Kopfhörern ist ein bisschen blöd. Und die DVD gibt jetzt allerdings soundmäßig tatsächlich nicht so viel her, wenn ich das über den Fernseher anspiele. Das heißt, ich muss sehr laut aufdrehen und dann habe ich aber auch schon ein ganz schön krasses Grundrauschen. Das heißt also, was Sound betrifft, ist die DVD definitiv nicht zu empfehlen. Über Kopfhörer kann man manchmal da schon noch ein bisschen noch mehr raushören, eben halt, weil ich, ne, wenn ich jetzt hier die Over-Ear habe, die komplette Außenwelt ein bisschen killen kann. Aber so muss ich wirklich sagen, ein bisschen schade. Ich würde mir diesen Film sehr, sehr gerne in einer restaurierten und vor allem auch Sound restaurierten Fassung ganz gerne für die Sammlung anschaffen, aber diese DVD ist tatsächlich da nicht wirklich so cool. Ich weiß nicht, wo habt ihr es gesehen, den Film?
Ich habe es bei Apple TV geliehen. Und ich habe ihn jetzt auch zum ersten Mal nicht in Videoqualität geschaut, wie vor 20 Jahren, so aus dem Fernsehen mitgeschnitten. Das Bild war super und der Ton war auch glasklar. Aber in Stereo und nicht aufgearbeitet in Surround oder sowas, soweit ich das feststellen konnte.
Nee, ich konnte hier zu Hause jetzt auch nicht unbedingt von der Qualität sprechen und profitieren. Bei mir ist es dann wirklich das Erlebnis im Kino, was so toll war, ne? Und das war halt alter Projektor 35 mm, natürlich auch mit Rauschen und allem Pipapo, aber wirklich sehr, sehr eindrucksvoll. Also die Erinnerung ist da noch voll da, obwohl das jetzt schon eine ganze Weile her ist. Das war sehr besonders.
Sehr schön. Wir haben einen Großteil unserer Punkte eigentlich abgearbeitet. Ich hatte jetzt zum Schluss noch so diesen Punkt Deutung. Und da möchte ich ganz gerne mal den Joel Cohen mal selber hier zitieren. Denn der hat gesagt, dass er nie die Absicht hatte, einen Film geradlinig zu inszenieren. Und ich finde das sehr schön, diese Aussage, dass er einfach diese Kritiker, die versuchen, was zu dechiffrieren, rauszufinden oder zu überinterpretieren, da hier einfach vorführt und sagt so, nee, das sind jetzt hier die ganzen Ideen, die uns in den Kopf gekommen sind, die haben wir jetzt in diesen Topf reingeworfen und dann haben wir jetzt halt einfach diesen Film gemacht. Und selbstverständlich gibt es hier den einen oder anderen Deutungsansatz, den man da sehen kann, aber insgesamt in Summe muss das jetzt kein großes Bild ergeben, wie der schreiberische Prozess ja selber auch ist. Also dieser kreative Prozess, der ist ja nicht stringent. Und manchmal kommt Inspiration von einer ganz anderen Stelle her, von der man es niemals gedacht hätte. Und dahingehend finde ich den Film wiederum sehr, sehr klar und sehr geradlinig, um dieses Scheitern dieses Barton Finks, dieses Schriftstellers einfach zu porträtieren. Weil um ihn herum kann das ganze Hotel abfacken, abbrennen. Ja, aber er selber ist froh, dass er ein paar Seiten geschrieben hat und dass er dieses Drehbuch geschrieben hat. Und er kann die Realität oder die Außenwelt komplett ausblenden. Und ihn stört das auch nicht, dass sein Nachbar ein Serienkiller ist und all so eine Sachen. Also nicht wirklich. Und ich finde, da macht der Film eher eine klarere Aussage, als es versuchen wollen, das zu deuten, zu vergleichen mit Kafkas oder mit anderen literarischen Sachen zum Beispiel. Der Film endet ja mit einer Szene am Strand mit der Frau, die er die ganze Zeit auf dem Bild sieht, aber für mich ist eine der Schlussszenen, die sich in mein Gedächtnis eingebrannt haben, John Goodman, wie er in diesem brennenden Flur steht.
Ja.
Das ist für mich auch Peak Barton Fink, das ist für mich sozusagen nochmal dieser Film. Er schwitzt, er trieft, er hat diesen Monolog, den er dann da führt. Und Barton Fink selber erklärt, was so, wer er eigentlich ist und was ihn so antreibt, warum er Menschen umbringt und diese ganzen Dinge. Und wenn man weiß, also jetzt seit gestern Recherche, weiß ich, dass dieser Monolog als erstes von den beiden geschrieben worden ist. Das heißt, die hatten diesen Schluss schon zuerst im Kopf und haben dann erst den Rest entwickelt. Finde ich das ziemlich spannend, wie die das da entwickelt haben. Aber jetzt kurze Frage. Wie findet ihr John Goodman in diesem brennenden Flur die letzten 5 bis 10 Minuten da in dem Hotel?
Ganz fantastisch, ein sehr, sehr starkes Bild und ich finde John Goodman auch in diesem Film einfach sehr, sehr stark, sowohl was die schauspielerische Qualität als auch was den dargestellten Charakter angeht. Und für mich ist dieses brennende Hotel mit ihm da drin, so dieses, ich hatte es ja vorhin genannt, ne, dieses in diesem Gefängnis, in dieser Festung, in der sich dieser Geist da eingemauert hat, ist das natürlich dann quasi die Explosion am Ende. Da geht alles in die Binsen, da fällt alles in sich zusammen, da kumuliert das. Diese ganzen Gefühle prallen aufeinander und deshalb kann ich dieses Ende, also diesen Part, auch nicht losgelöst vom Strandsehen für mich persönlich. Denn für mich ist ja dieses Bild mit dem Strand und dieser Frau quasi der Blick und das Guckloch in die Freiheit. Und dadurch, dass er an diesen Strand kommt, ist das für mich auch der Befreiungsschlag, den es dann mit diesem diabolischen John Goodman und diesem Feuer und diesen brennenden Wänden und diesem Fahrstuhl und dieses Zusammenspiel ist da für mich enorm wichtig, weil das eine ist die Explosion und das andere ist dann die Ruhe danach, das zur Ruhe kommen, die Befreiung, das Gefühle loslassen können. Ich find die beide im Zusammenspiel dann so stark, weil das so schöne Kontraste sind und auch eine so schöne Herleitung ist. Also richtig, wie sich das eine erst hochstrudelt und dann man richtig zu Atem kommen kann danach. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ach, John Goodman, ich gucke dem Typen so saugerne bei der Arbeit zu. Wahnsinnig, wahnsinnig spannender und cooler Typ irgendwie. Und der mit seiner Mimik, was der macht, auch mit seinem Körper, wie der spielt. Und wenn der da lospoltert und also, ne, so, wenn er rennt, wenn er seine Schrotflinte hat, das ist schon eindrucksvoll. Heiliger Bimbam. Dafür, dass er halt auch so viele komödiantische Talente in sich hat, hat er auf der anderen Seite auch schon was ganz schön immens Böses in sich, was er rauslassen kann, aber auch irgendwie was unfassbar Kumpelhaftes drin. Und er kann das wechseln wie ein Schalter. Klick, klack, kluck, wechselt das und ich nehme dem das jedes Mal total ab. Und der kriegt mich innerhalb von Sekunden in dieses andere Gefühl rein von, ey, ich hatte gerade noch Schiss vor dir und jetzt möchte ich dich in die Arme nehmen. Wow! Das finde ich wirklich toll. Also John Goodman, großartige Arbeit hier.
Ja, Hammer-Typ auf jeden Fall. Ich habe da nicht viel hinzuzufügen, ich kann einen kleinen Schwank erzählen, und der das unterstreicht. Und zwar, also ich habe den Film ja 20 Jahre nicht gesehen und letztens hatte ich mich mit einer Freundin unterhalten und hier, dass wir den Film besprechen werden. Und noch bevor ich angefangen habe, nochmal zu recherchieren oder den Film gesehen habe. Und die hat gesagt, oh, ich weiß gar nicht, ob ich den kenne. Und das, was ich da gesagt habe, ist auch, na, irgendwie John Turturro als Drehbuchautor und am Ende brennt alles ab. Das waren die Sachen, die mir so das zuerst im Kopf kamen, weil ich den Film beschreiben wollte. Also dass ich ihn gut fand und eben genau das. Also John Turturro in seinem Hotel und dann diese Feuerwalze, also diese Szene da am Schluss. Das ist das Eindrucksvollste. Also das, was am dann einfach hängen bleibt. Es führt halt schön zu diesem Finale hin. Ja.
Ich finde das tatsächlich, für mich ist das so, ja, das ist Finale und die Strandszene dann eher so eine Art Epilog, weil der ganze Film sich ja auch wirklich um diesen kreativen, schreiberischen Prozess dreht. Es gibt so, ich sag immer so drei Schlüsselelemente, wo man wirklich sagen kann, wo er sich gerade befindet. Zum einen ist es diese Szene, wo er im Kino ist und sich diesen Ringerfilm anschauen soll. Dem vorangestellt ist eine Szene, wo er im Büro ist, wo er sich mit Monk unterhält. Ich habe gerade den Schauspielernamen.
Schalup, genau.
Genau. Und er setzt ihn mehr oder weniger nochmal unter Druck, weil er unter Druck gesetzt worden ist. Das heißt also, du musst jetzt schreiben, bring ihm irgendwas, erzähl ihm die Outlines oder sonst irgendwas, aber er setzt ihn da nochmal unter Druck. Und direkt danach wird dann eben halt diese Szene reingeschnitten, wo er im Kino sitzt und sich diesen Boxkampffilm anschaut. Und da geht es halt um zwei Männer, die einfach schwergewichtig sind, die nackt sind und halt einfach dort ringen und sich dort halt umhauen. Und wenn du das einfach in Sinnzusammenhang bringst, einfach diese Abfolge, dann ist das halt einfach die nackte Gewalt, wenn es darum geht, jetzt auf Druck einfach einen kreativen Prozess anzuregen. Und genauso verhält sich das dann auch mit dem Ende dann eben halt, dass er es dann wirklich irgendwie schafft, aus sich selbst, aus seinem Arsch irgendwelches Zeug halt rauszuziehen, die komplette Außenwelt aber ignoriert. Und das Einzige, was er schafft, ist so ein kleiner Realitätsflucht, indem er sich in dieses Bild halt reinstürzt. Das ist so Eskapismus, weil wenn er dann in diesem Bild angekommen ist, das Einzige, was er hinbekommt, ist diese Frau zu sagen, dass es schön ist. Und mehr fällt ihm da auch nicht wirklich ein. Und das ist so für mich sozusagen dann nochmal der Schlusspunkt, also einfach nur zu seiner Figur selber, das ist sozusagen seine Hölle. Das ist sozusagen sein Martyrium oder wie auch immer man das benennen will. Und ich finde das was, wenn man von einer Deutung reden kann, finde ich das tatsächlich noch irgendwie so ein bisschen am schlüssigsten. Mhm. Aber das kann auch alles völlig falsch sein und das muss auch alles nicht so sein. Und daraus ziehe ich noch mehr meinen Reiz, eben halt, weil das nicht so sein muss und das kann auch morgen ganz anders sein. Und
Richtig oder falsch gibt es doch an der Stelle in diesem Film auch eh gar nicht. Das ist vollkommen frei und man kann da deutungstechnisch irgendwie einsteigen, aber man kann auch genauso sagen, wie ich das auch am Ende ja eigentlich tue. Ist mir völlig wurscht. Hauptsache, das macht was mit mir und das kann auch bei jedem Mal, wo ich den Film gucke, ein bisschen was anderes machen, weil ich gerade selber an einem anderen Standpunkt meines Lebens stehe und irgendwie gerade eine eigene Erfahrungswelt habe, die ich dann auch mit da reinnehme. Und der Film darf dann gerne mit mir diese Dinge anstellen und mir auch mal neue Fragen stellen. Das habe ich jetzt schon gemerkt, allein durch diese 2 Jahre Abstand und durch die Dinge, die passiert sind und so, dass man diesen Film dann anders schauen kann oder er einem nochmal ein bisschen andere Dinge in die Hand gibt. Und das finde ich einfach toll. Ich mag solche Filme ganz besonders, wenn die das so ein bisschen für mich auch offen lassen und mir selber überlassen, wie ich das gerade erleben möchte.
Mhm. Das geht mir auch so. Ich mag das offen, wenn Filme das da gut hinführen und einem da ein Wohlgefühl drin geben, sich unwohl zu fühlen und unsicher.
Ja, gut, es klingt für mich alles sehr stark nach Fazit. Bevor wir da einsteigen, kurze Frage, habt ihr noch irgendwas, was ihr noch unbedingt loswerden wollt?
Ja, habe ich, aber das ist für mein Fazit vorbehalten.
Udo, magst du uns mal erzählen, was ist dein Fazit von Barton Fink?
Ah ja, vorbereitet ist viel zu viel gesagt. Ich glaube einfach nur, ich habe jetzt schon so viel geschwärmt und über die Details und verschiedenen Facetten, die ich alle mag, dass ich das gar nicht nochmal alles rekapitulieren muss oder will, sondern im Endeffekt möchte ich eigentlich nur auf einen Punkt nochmal eingehen. Und das ist, ich habe oft den Eindruck, und oft fühlt sich das so an, als wenn ganz persönliche Werke von Autoren und von kreativen Machern oft auch deren stärkste Werke sind oder mich zumindest am stärksten ansprechen. Das kenne ich sehr aus dem Coming-of-Age-Bereich, wo es ganz oft solche Werke gibt, die sehr persönlich gefärbt sind, die von Kindheits- und Jugenderinnerungen durchwuchert sind, wo ganz viele echte Menschen irgendwie verarbeitet sind, echte Situationen. So, und hier bei Barton Fink hatte ich auch den Eindruck, durch diese Schreibblockade, die Ausgangssituation und das, was da so alles an Themen reingepackt ist, dass wir hier einen ganz, ganz persönlichen Film dieser beiden Brüder vor uns haben. Und das, ich finde, das ist spürbar. Und ich glaube, das ist für mich auch ein Grund, warum es für mich von dem, was ich von den beiden gesehen habe, so das stärkste Werk ist. Weil so viel transportiert wird an Gefühl, so viel transportiert wird sowohl für meinen Kopf als auch für meinen Geist, als auch für meinen Bauch so gesehen, also für mein emotionales Zentrum. Das ist, glaube ich, das, was mich dann so weit kriegt, dass ich diesen Film auch gerne wieder gucken will, irgendwann wieder reinschiebe, was mich wieder herausfordert und was mich dazu bewegt, diesen Film, glaube ich, einfach rundherum zu mögen, rundherum gern zu haben, obwohl der eigentlich ein sehr düsterer Film ist, obwohl der einem eigentlich sehr viele düstere Gedanken und Gefühle mitgibt und auch ganz, ganz viele brutale Dinge da mit drin schwingen, dieses Sklaverei-Ding da mit drin schwingt und dieses, für mich ist das wirklich eine grauenhafte Sache, wenn Kreativität so beschnitten oder einem entrissen wird, also das sind wirklich Sachen, also man sieht die Höllenqualen, die hier drin stecken, aber man sieht eben auch, da steckt ganz viel persönlicher Frust und Wut, aber auch Anspannung drin, persönliche Momente mit diesen Schreibblockaden und mit diesen Dingen, die mit einem dann im Kopf passieren, so Selbstzweifel, Vorwürfe, Einkerkern, Isolation und so weiter und so fort. Also schlussendlich, ich sehe hier ein wahnsinnig persönliches Werk, für mich zumindest. Ich glaube, das ist eins und deshalb für mich auch ein so wahnsinnig starkes Werk. Barton Fink ist einfach ein toller Film.
Sehr schön. Fred, wie sieht's bei dir aus?
Barton Fink ist einfach ein toller Film. Das sehe ich genauso. aber das Persönliche daran, zum Beispiel, was du gesagt hast, ist es nicht, was mich catcht. Ich glaube, ich bin da mehr einfach bei der allgemeinen Filmsprache oder Erzählsprache, die Coen-Brüder haben. Da stehe ich prinzipiell drauf und es gibt einige Filme, die ich für sehr gelungen halte und Barton Fink zählt da mit zu den oberen für mich mit dazu. Ich mag den Film einfach, ich mag das Thema, ich mag die Erzählweise, alles, was wir alles erzählt haben und schon gesagt haben und ich habe den früher, wie gesagt, schon mehrfach hintereinander geschaut gehabt und mich jetzt sehr gefreut, dass ich ihn einfach auch mal wieder schaue. Ich weiß gar nicht, wann das sonst das nächste Mal gekommen wäre. Das hat mir sehr gut gefallen. Das war mir eine Freude.
Das ist schön. Das freut mich tatsächlich sehr. Ja, ich kann tatsächlich zu Bartenfink sagen, insgesamt von dieser Filmografie von Ethan und Joel Coen befindet er sich auch sehr weit oben im Ranking, würde ich sagen. Das ist so ein Film, zu dem ich hoffentlich bald wieder zurückkehren kann, denn der beflügelt mich, der gibt mir so ein paar Impulse, der inspiriert mich. Und er legt auch seine eigene Inspiration frei. Also er ist, was das betrifft, auch sehr zeigfreudig, was seine Inspiration betrifft. Und ich finde, das macht den Film sogar noch ein bisschen zugänglich. Ich finde den auch nicht so verkopft, wie das einige in ihren Kritiken darstellen, sondern im Gegenteil, ich finde ihn in seiner kunstvollen Art auch sehr, sehr offen und frei formuliert. Und das macht mir auch wieder Spaß. Der versteckt sich nicht hinter irgendeiner Formel oder Schablone, sondern das sprießt so alles aus, so natürlich aus ihm heraus. Und entzieht sich dann auch so einer ganz klaren Lesart und Deutung. Und das macht mir natürlich wiederum viel Spaß, weil das lässt natürlich Freiräume offen. Und Freiräume werden gefüllt durch mich selber. Und ich bin sozusagen eingeladen, hier als Zuschauer teilzuhaben an diesem Film. Und das schätze ich an Filmen. Und deswegen macht es diesen Film so ganz besonders. Wir haben es auch schon im Gespräch gesagt, es sind viele Einzelleistungen, die ganz fantastisch sind. Wir hatten es schon gesagt, Roger Deakins und sein Team, die Musik von Carter Burwell. Ich mag John Goodman sehr. Mhm. Und das ist ein fantastischer Schauspieler. Ich könnte ihm stundenlang zuschauen und ihm hier als diesen Charlie beziehungsweise diesen Mund da zu sehen, diese Gratwanderung von ganz lieb und aufmerksam zu, ich bin absolut irre. Und wenn man den Film schon zum zweiten Mal gesehen hat, dann sieht man das auch schon alles kommen. Ich finde das auch total cool gestaged, dass diese ganzen kleinen Manierismen auch schon eingestreut werden, schon relativ weit am Anfang des Films. Der ist in so vielen Sachen so toll. Fantastischer, grandioser Film. Kann ich jedem empfehlen, in der Hoffnung, dass da bald eine vernünftige Version auf den Markt kommt, auch für den deutschen Markt. Ansonsten rate ich definitiv zu ausländischen Formaten von dem, auf jeden Fall nicht zu dieser DVD, die mir hier vorliegt. Die ist tatsächlich wirklich schon in die Jahre gekommen. Ja, Bartenfink, unser 99. Film. Mhm. Ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden. Schöner, starker Film.
Ja, und ich rechne ehrlich gesagt auch mit einer guten Veröffentlichung, weil ja immer noch im Raume steht, das habe ich an mehreren Stellen gelesen, dass schon Ewigkeiten eine Fortsetzung geplant ist, aber die schon Ewigkeiten darauf warten, dass Totoro alt genug dafür ist, dass sie die überhaupt machen können. Mhm. Da bin ich mal gespannt, ob sie das wirklich so durchziehen. Die haben da wohl einen speziellen Look und ein spezielles Feeling und eine spezielle Idee im Kopf. Ich weiß nicht, ob es eine Fortsetzung braucht. Für mich eigentlich persönlich erstmal nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass wenn eine Fortsetzung kommt, dass halt auch dieser Film hier nochmal eine neue Abtastung und eine neue Veröffentlichung erfährt. Und das wäre ja auf jeden Fall eine ganz schöne Sache.
Das auf jeden Fall. Sehr schön. Dann kann ich auf jeden Fall mal sagen, vielen Dank für das tolle Gespräch und an euch da draußen, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und wie bereits schon am Anfang erwähnt, wir werden 100 und gleichzeitig 5 Jahre alt. Also die 100. Folge ist gleichzeitig unser 5-jähriges Podcast-Jubiläum. Und ihr seid wieder herzlich eingeladen, uns zu lauschen. Ihr könnt euch gerne vorbereiten, schaut euch Alien 3 an. Und wir werden dann auch in dieser 100. Folge auch ein kleines bisschen, naja, wir werden mal so wieder so ein, wie sieht's bei uns aus, so ein State of the Art, sagt man ja wohl, bisschen machen, wie geht's bei uns voran, machen wir noch weiter, Spoiler, ja, machen wir. Was wollen wir tun? Und genau. Bis dahin könnt ihr uns ein bisschen Liebe und Unterstützung dalassen. Ihr wisst, wie es ist. Wir machen das hier alles kostenlos. Ihr müsst keinen einzigen Cent bezahlen. Das wird sich auch, solange dieser Podcast existiert, nicht ändern. Dafür könnt ihr uns ganz gerne mal den Daumen überall hochlassen, wo das geht. Und ja, das war's von meiner Seite aus. Ihr zwei, vielen, vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und für das tolle Gespräch. Ebenso. Bis zum nächsten Mal.
Jo, danke auch dir, danke auch euch.
Macht's gut, bis dann. Ciao.
Adios.